ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen in der Hörbar Rust, die Sie als Radiosendung immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr hören können. Wenn Sie sie verpasst haben, können Sie sie in der ARD Audiothek nachhören. Oder als Podcast, wann immer Sie möchten. Woche für Woche sitzt hier eine besondere Persönlichkeit, ein Gast, der sich die Mühe gemacht hat, 8 Lieder aus seinem Leben herauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I like to say hello to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow.
Ja, Rapper's Delight, veröffentlicht 1980 von der Sugarhill Gang, war wahrscheinlich für viele sogenannte Boomer der erste Kontakt zum Rap, zur wohl typischsten Säule des Hip-Hop, die heute, 40 Jahre später, längst ein Milliardengeschäft mit zahllosen Protagonisten geworden ist. Einer der für viele deutschen besten Rapper ist Megalo, der 1981 als Uchenna von Kapelle Feen geboren wurde. Seit vielen Jahren liefert er zuverlässig extrem tanzbare und gute Alben ab, wird von der Presse gefeiert und arbeitete mit Leuten wie Max Herre, Afrop, Joy Denalani, Kool Savage oder Materia. Und zuverlässig heben sich seine Rhymes und Beats inhaltlich von dem ab, was die Rap-Szene sonst gerne ausmacht. Teure Autos, noch teurere Autos und Frauen, denen die Aufgabe zuteil wird, ihre Hintern und Münder möglichst einladend hin und her zu schieben. Tja, aber genau das ist kommerziell ungleich lukrativer. Misogynie, Homophobie und dicke Hose machen erfolgreich und reich. Und welchen Schluss müssen wir daraus ziehen? Und welchen Schluss zieht ein Rapper wie Megalo daraus?
Tja, wir steigen gleich richtig groß ein.
Oh, wow.
Herzlich willkommen.
Hallo, erstmal vielen Dank für dieses herzliche Willkommen und ja. Wow, das, ich fühle mich sehr geschmeichelt.
Natürlich, gerne. Wir freuen uns auch, dass du da bist.
Dankeschön.
Tja, was ziehen wir jetzt für Schlüsse daraus? Und versprochen, das wird jetzt hier kein Diskurs durchs Theoretische. Warum auch? Wir haben ja jemanden vor uns oder ich habe ja jemanden vor mir, der es einfach immer wieder erlebt und sich seine Gedanken macht.
Ja, es stimmt. Es kann schon tatsächlich irgendwann zu Frustration führen, wenn man das Gefühl hat, da gibt's so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die man nicht aushebeln kann und man fühlt sich da selber nicht so zugehörig. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe aber trotzdem Hoffnung an die Hörerschaft und ich glaube dennoch, dass auch Rapmusik weiter wachsen kann und auch sowieso schon viel vielfältiger ist und auch als solches im Mainstream wahrgenommen werden kann und wird.
Es ist ja interessant, dass einerseits Rap für mich als Hörerin sich so unfassbar viel rausnimmt an Beleidigung, an Verachtung, ne? Also ein Mann, der es nicht bringt, wird ja, und das ist im Übrigen auch sehr bezeichnend, eher als Bitch, als Schlampe, als Fotze, als Frau und so. Also das ist ja irgendwie, das ist tatsächlich für Männer ja eher ein Schimpfwort. Andererseits aber eigentlich zurzeit gerade eingefordert wird, eine größere Sensibilität für Sprache zu entwickeln, vorsichtiger miteinander umzugehen. Mhm. Je erfolgreicher also, das möchte ich nochmal gegenüberstellen, eigentlich diese Art von Provokation, von Erniedrigung, verbaler Erniedrigung wird, genauso groß wird dieser Ruf danach, vorsichtiger zu sein mit Sprache. Du bist in diesem Spannungsfeld irgendwie dazwischen und du hast auf deinem neuen kleinen Album, auf deiner EP auch einen Song gemacht, in den ich mich sofort verliebt habe und den ich jetzt mal ganz kurz anspielen möchte. Wir spielen nachher aber noch einen anderen Song.
Gerne.
Aber jetzt hören wir erstmal eine Minute lang gar nichts mehr sagen.
Zufall, Absicht, was stimmt, was nicht? Alles steht Kopf, keine Gymnastik, überall Plastik, Schauspiel, Synchron, keine Ursache, aber Symptom, Speeddate mit der Welt, wem gefällt sie, Weltbild, Selfie, Profil haben, aber kein Profil haben, ChatGPT für die Stilfragen, Zeigefinger trigger mich, flip aus, jeder trägt Schlips, tritt drauf, huh. wird man wohl noch sagen dürfen, hast du doch schon. Wird man wohl noch sagen dürfen, lass mich doch.
Super Song und er geht er ironisch, er geht einerseits ein bisschen ironisch damit um und andererseits aber auch ehrlich.
Ja.
Das ist dir, glaube ich, gelungen.
Danke.
Und genauso fühlt es sich ja auch an. Also ich würde jetzt mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, wir müssen viel sensibler sein oder wir sind gerade alle sehr viel sensibler, wir müssen aber auch aufhören, so überempfindlich zu sein. Ja. Also ich würde jetzt, auch wenn man sich da schnell ein blaues Auge holt, würde ich dafür plädieren, nicht jedes Mal an die Decke zu gehen, wenn irgendetwas ist. Kannst du gehst du da mit bei diesem Spagat?
Absolut. Also ich denke, allein für die persönliche Gesundheit ist es wichtig, nicht jedes Mal an die Decke zu gehen. Also das musste ich auch für mich feststellen. Ein Thema, mit dem ich irgendwie viel konfrontiert war und wo es auch viel um Mikroaggression und einfach Provokation ging, ist halt zum Beispiel Rassismus. Und auch da muss ich einfach feststellen, nach vielen Jahren mehr oder weniger intensiver Auseinandersetzung, dass es für mich einfach besser ist, wenn ich mich nicht durch alles provozieren lasse.
Du bist ja immer erfolgreich gewesen. Es gibt ja, also das war, kannst du jetzt, es wird sich für dich anders angefühlt haben.
Ja,
ja, natürlich, ja, na klar. An wem macht man das fest? Also was fühlt man da selbst?
Ja,
und das ist nicht selbstverständlich, dass es zahlreiche Porträts und Artikel über dich gibt, in denen sehr unterschiedliche Leute auch wirklich dein Talent erkennen und dich auch als Typen wirklich richtig gut und wichtig finden, da wo du bist.
Ja.
Aber ja, dann kommen die Ich stelle mir das schwierig vor.
Ja, ich bin sehr sehr schwer zufriedenzustellen von mir selber. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also du hast eigentlich schon gesagt, was ist der Blick darauf? Und in meinen Augen habe ich noch nicht den Erfolg erreicht, den ich mir vorgestellt habe, den ich dachte erreichen zu können mit Musik. Ist vielleicht auch ein sehr naiver Blick gewesen, den ich damals als Jugendlicher darauf hatte, als ich mir ja nicht mal wirklich überlegt habe, damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern einfach nur gedacht habe, das möchte ich machen in Zukunft.
Mhm.
Genau, und dann natürlich mich in erster Linie mit wirklich erfolgreichen Rappern aus USA verglichen habe und da irgendwie gedacht habe, okay, wenn die so erfolgreich sein können, dann kann ich es auch sein. Aber es sind doch schon andere Parameter am Ende des Tages.
Woran wirst du merken, dass du erfolgreich bist? Wirst du es merken?
Ich glaube schon. Also man sagt ja auch more money, more problems. Also es kann natürlich sein, dass mit dem Erfolg dann auch das Gefühl nicht weiter zunimmt, sondern ich eher nur die ganzen Baustellen sehe.
Du sitzt dann da, ich brauche noch 12 Garagen, verdammte Scheiße. Hey.
Ja, ich glaube, wenn das Problem kommt, ich definiere das für mich sehr klar. Wenn ich in der Lage bin, so viel zu verdienen, dass ich mir um Geld keine Sorgen machen muss und in der Lage bin, die Leute, wo ich sozusagen verantwortlich für bin oder mich verantwortlich fühle, sie durchzubringen durchs Leben finanziell, wenn ich das machen kann, ohne ständig darüber zu grübeln, wo das Geld herkommt, das ist für mich dann Erfolg.
Okay, und das machst du, also daran arbeitest du schon sehr, sehr lange und es gab in deinem Leben wirklich herausfordernde Situationen. Aber wir haben ja jetzt Gott sei Dank wirklich Zeit, uns genau dieses Leben mal ein bisschen genauer anzuschauen.
Okay.
Aber wir fangen an mit Musik natürlich und das wird dir schwer gefallen sein, weil es musikaffinen Menschen immer schwer fällt, so eine Auswahl zu treffen.
Das ist richtig, das hast du, ich habe mich sehr schwer getan, 8 Songs auszuwählen, die mir so viel bedeuten und da so viel Musik, die mein Leben geprägt hat, war nicht einfach.
Wir fangen an mit einem Song aus deiner Kindheit und danach sprechen wir über deine Kindheit, wenn es recht ist.
Okay.
Mutter Baruka, spreche ich das richtig aus?
Ja, ich glaube schon.
It's no good to stay in a white man country. Gib doch trotzdem mal einen kurzen Einblick.
Okay, also ich muss ein bisschen ausholen. Meine Mutter ist aus Nigeria, mein Vater ist Holländer, beziehungsweise deutscher Holländer, wie man es will. Jedenfalls der weiße Teil ist mein Vater. Und interessanterweise war er aber schon immer sehr kritisch gegenüber Kolonialgeschichte, gegenüber Eurozentrismus. Und er ist derjenige, der diesen Song sozusagen, also er hat diese Musik gehört, er hat Mutter Baruka gehört, so sehr politische Musik, die irgendwie sehr afrozentristisch geprägt war und eben, wie gesagt, unforgiving in einer gewissen Art und Weise, also auch einfach Frustration laut gemacht hat. Und auf der anderen Seite meine Mutter, das werden wir später wahrscheinlich noch merken, ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, ob wir die ganze Liste hören, aber meine Mutter hat dann im Gegensatz dazu 60er Jahre weiße Musik gehört. Also ich nenne es jetzt mal weiße Musik, Simon Garfunkel und so komplett das andere Programm. Also das ist irgendwie, als ich das dann irgendwann mal realisiert habe, dass ich sozusagen diese beiden Extreme habe, den weißen Vater, der halt sehr aktivistische schwarze Musik hört und die schwarze Mutter, die aber irgendwie dann ja, sorgenfreie weiße Musik.
Und dann noch katholisch erzogen. Ja. Gute Nacht, Marie.
Ja, oha.
Okay.
Was soll dann nur draus werden?
Wir fangen mal an. Der Rapper, der Musiker und auch ja, weiß ich nicht, sagt man im Rap auch Komponist?
Eher Produzent.
Produzent. Ja. Produzent Megalo ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Was überlegst du gerade? Du grinst so zur Seite.
Produzent, weil das schon so ein bisschen, das sind sehr viele Lorbeeren eigentlich. Eigentlich fängt man als Beatmacher an und Produzent ist, wenn man wirklich schon in der Lage ist, mit anderen Künstlern auch zu arbeiten.
Ja, Moment, aber das kannst du ja nun nachweisen. Das ist nicht ja, das Problem.
Ich bin in den Anfängen, aber ja, Produzent ist gut. Das ist, was ich werden möchte.
Genau, du kannst dir ja so wie so ein Sheriff-Stern so eine Marke machen lassen. Guten Tag, mein Name ist, ich bin Produzent, dann klappt das so auf, dann klappt das so runter.
Klingt gut.
Gut, okay. Wir starten in Frankfurt am Main. Und zwar am wirklich meistens letzten Februartag. Am 27. Februar 81. Du kommst zur Welt in Frankfurt am Main, wächst aber in Berlin auf. Wie kommt das?
Meine Eltern sind nach 3 Monaten nach Berlin gezogen. In Frankfurt am Main waren sie nur in der Studentenwohnung von meinem Vater. Also dazu muss man sagen, meine Eltern haben sich in den USA kennengelernt, kurz vorher. Meine Mutter ist dort schwanger geworden. Und dann war die Überlegung, ob sie da bleiben oder eben nach Deutschland kommen. Mhm. Also es waren eigentlich die 2 Optionen. Und mein Vater hat eigentlich, oder beide haben zusammen entschieden, dass Deutschland weniger rassistisch ist und dadurch weniger eine Gefahr für ihr Heranwachsen oder für ihr Kind, ich eben dann, der zur Welt kommen sollte, als USA. Also der strukturelle
Rassismus. Gut, das ist 40 Jahre her, muss man dazu sagen.
Ja, aber wenn man jetzt schaut, ich meine, Deutschland hat Probleme, aber USA hat, so wie es aussieht, noch größere Probleme. Also da wird ja wirklich am helllichten Tag von der Polizei und auf offener Straße Ungerechtigkeit ausgeübt.
Mhm. Du hast eben schon erwähnt, dein Vater halb Niederländer, halb Deutscher, deine Mutter Nigerianerin. Sie selbst kommt nicht aus einem Akademikerhaushalt. Sie hat sich durch ein Stipendium, durch viele Jobs dieses Studium verkürzt dargestellt, jetzt selbst ermöglicht. Ja. Und die beiden haben sich dann genau zusammengetan. Dein Opa ist Holländer und deine Oma Deutsche.
Deutsche, richtig.
Ach, okay.
Und die sind, glaube ich, auch keine Akademiker, aber mein Opa war auf jeden Fall Geschäftsmann. Müsste ich nochmal fragen, ich weiß es nicht genau. Also es könnte echt sein, dass meine Eltern die ersten beiden Akademiker jeweils ihrer Familie sind.
Da liegen ja immer große Erwartungen und große Hoffnungen drauf, ne?
Ja, oh ja.
Hast du ehrgeizige Eltern?
Auf jeden Fall eine ehrgeizige Mutter. Ich glaube, mein Vater, das ist chillig so. Meine Mutter ist auf jeden Fall super ehrgeizig und das hat natürlich auch mit ihrem eigenen Leben zu tun. Hat irgendwie in Nigeria den Biafra-Krieg miterlebt, musste dort flüchten, kommt sozusagen aus, zumindest dann nach dem Krieg, auf jeden Fall bescheideneren Verhältnissen und musste dann eben alleine sehen, wie sie zurechtkommt mit Stipendium in USA, Paralleljobs. Und deshalb, als sie dann hier nach Deutschland gekommen ist und quasi ihrem Sohn oder ich habe auch einen jüngeren Bruder uns dann die Bildungsmöglichkeiten gegeben hat, durch diese Entscheidung, war klar, dass dann auch viel erwartet wird.
Sehr viel, vielleicht manchmal auch.
Ja.
Ja, ein bisschen.
Bisschen zu viel. Ich habe es lange so gesehen, das stimmt, mittlerweile habe ich da meinen Frieden gefunden, aber natürlich beim Heranwachsen hatte ich immer das Gefühl, ich kann sie auf keinen Fall zufriedenstellen mit allem, was ich mache und genau, das hat seine Spuren hinterlassen.
Du hast als Messdiener gearbeitet, hätte ich fast gesagt, gedient.
Gedient. Ja, da war ich noch echt klein, ne? So, also meine Mutter ist sehr stark katholisch geprägt im Glauben, katholisch erzogen. Ich bin katholisch erzogen worden, hab sozusagen dann, ne, das ganze Programm durchlaufen bis zur Firmung, glaube ich, also bis ich 16 wurde.
Also Erstkommunion, genau, ist ja das so das erste Bekenntnis, richtig, wenn man so will, an dem man aktiv teil hat und dann die Firmung.
Genau. Und mittlerweile bin ich ausgetreten, muss man auch dazu sagen, fürs vollständige Bild, aber mit sechs bis neun, glaube ich, oder 6 bis 8, so war ich auf jeden Fall zwischendurch Messdiener. Ja, und musste da jeden Sonntag, teilweise auch samstags, dann morgens in die Kirche und ja, da ist man quasi wie der Gehilfe von dem Pastor und muss dann irgendwie Weihwasser schwenken.
In sehr komischen Klamotten.
Ja, in so langen Gewändern.
Ja, genau. Und so einem weißen.
Ja, weiß, so einem weißen, und rot.
Weiß und rot, ja, genau. Hast du eine Erinnerung an diese Zeit? Also hast du eine Erinnerung daran, wie du auch Kirche und dieses Ganze drumherum wahrgenommen hast?
Ja, ich fand es immer sehr schwer, so sehr schwerfällig. Also das Gefühl dort vor Ort, dass man darf da nicht lachen, nicht reden, es ist alles so irgendwie so sehr ernst und aber gleichzeitig irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas ist. Also ich habe schon auch immer gedacht, okay, jetzt hier bin ich an einem Ort, wo ich irgendwie Gott näher bin oder so. Mhm. Aber gleichzeitig diese Messdiener-Tätigkeiten, also ich war damals einfach ein hibbeliges Kind und ich konnte immer nicht abwarten, bis es zu Ende ist. Und ich weiß, dass so wir auch wirklich viel Quatsch gemacht haben als Messdiener. Also wir waren nicht die besten Messdiener.
Bist du mit dem Bild von einem guten Gott, also der liebe Gott, aufgewachsen?
Interessante Frage. Ich würde sagen, ich bin mit einem Bild von einem strengen Gott aufgewachsen, der schon lieb ist, aber auch streng. Also ja, man muss irgendwie so, wenn man alles richtig macht und so, dann wird man dafür belohnt. Aber wenn man was falsch macht, kann man auch bestraft werden, so jetzt grob gesagt. Mhm. Und so das Bild von Himmel und Hölle. Also auch, ich habe früher als Kind, weiß ich, habe ich viel Angst vorm Teufel gehabt und irgendwie, ja, einfach mich sehr viel damit auseinandergesetzt. So, was ist, wenn ich nicht gut bin, dann komme ich in die Hölle und so weiter.
Wobei der Teufel ja schon wieder eine zweite Person ist, ne? Ja. Ein zweiter ein Akteur. Ich habe da neulich länger drüber nachgedacht, dass also Religion, Riesenthema und schaffen wir gar nicht und Geburtenkontrolle, eins der größten Probleme, wie auch immer. Aber dass Menschen mit dem lieben Gott aufwachsen, wenn sie schon mit einer Gottesvorstellung aufwachsen, ist natürlich, da ist die Ernüchterung programmiert. Also, weil es einfach ständig auch fiese, blöde, gemeine, brutale Dinge sind, die passieren. Ob es Naturkatastrophen sind oder Menschen, die ausrasten oder so. Und dann sagt man sich immer, wo war Gott als und so. Aber ich meine, wenn Gott alles ist, wenn Gott der Zorn ist und wenn Gott die Liebe ist, dann sollte man sich irgendwie nicht wundern. Aber gut, wir können jetzt wahrscheinlich wir können das jetzt nicht reformieren auf die Schnelle, du und ich.
Nee, das glaube ich nicht. Aber wir können drüber sprechen, klar. Ich glaube, jeder hat da sein individuelles Bild und das verändert sich auch im Laufe des Lebens. Und
auch interessant, wie es sich verändert. Aber es gibt, das ist jetzt nicht unser Thema, mein Lieber. Wir kommen zur nächsten Musik. Bob Lind.
Ja.
Sagt mir gar nichts.
Ja, das ist von meiner Mutter, genau. Das ist die weiße Musik, über die ich vorhin gesprochen habe.
Elusive Butterfly.
Oh ja. Ja.
Hast du ein Wohnzimmer vor deinem inneren Auge, wenn du diese Musik hörst? Habt ihr eine Stereoanlage gehabt im Wohnzimmer?
Hatten wir. Und sehr, also damals erschienen diese Kopfhörer mir riesig. Das sind wahrscheinlich ähnlich, wie ich jetzt aufhab, aber damals.
Dein Kopf war klein, ja, ist doch klar.
Genau. Solche Kopfhörer hatte ich damals auf und saß direkt vor der Anlage und hab Musik gehört. Allerdings nicht das Lied, was jetzt kommt, sondern das ist wirklich ein Lied, was meiner Mutter sehr viel bedeutet hat und ich hab's erst sehr viel später, also sie hat es immer gesungen, ich habe es aber erst sehr viel später als Song überhaupt gehört. Also wir hatten diesen Song nicht, sondern es war irgendwas, was sie mit sich rumgetragen hat. Also so ein Ort der Sehnsucht, das geht da um Liebe, Elusive Butterfly of Love. Also so, das ist irgendwie dieses Gefühl der Liebe, was aber eigentlich nur ganz kurz da ist, laut diesem Song, was man halt irgendwie immer jagen muss und was aber eigentlich sehr flüchtig ist. Und da ist halt sehr viel, glaube ich, von ihrer Wahrheit drin in diesem Song, wie sie die Welt sieht, wie sie ihr Leben sieht, auch ihre Beziehung zu meinem Vater und so. Da ist, glaube ich, sehr viel erklärt in diesem Song.
You might wake up some morning to the sound of something moving past your window in the wind. And if you're quick enough to rise, you'll catch the fleeting glimpse of someone's fading shadow. Out on the new horizon,
You may see the floating motion of a distant pair of wings. And if the sleep has left your ears, you might hear footsteps running through an open meadow.
Hörbar@radio1.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Der Rapper Megalo ist heute hier zu Gast. Wenn du also als kleiner Junge im Wohnzimmer gesessen hast mit den Kopfhörern an der Anlage, war das ein besonderer Moment? Also musstest du vorher fragen, mussten deine Schularbeiten vorher fertig sein? Sowas?
Boah, das erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr. Also ich erinnere mich, dass es ein besonderer Moment war. Und also ich sehe tatsächlich nur diesen einen Moment vor mir, wo ich da höre und meine Eltern sind auch im Zimmer und ich habe das Gefühl, das fühlt sich einfach an wie so ein gemeinschaftlicher Moment, obwohl ich das alleine, glaube ich, gehört habe mit den Kopfhörern, also es geht, glaube ich, gar nicht anders, aber sie waren halt im Hintergrund zugegen und ja, es, also wenn ich daran denke, dann fühlt sich's einfach, ist ein wohliger Ort der Erinnerung sozusagen. Damals war noch alles gut quasi. Ich glaube, das war auch bevor mein Bruder dann kam, weil
6 Jahre ist der, glaube ich.
Jünger, genau, jünger, richtig. Ne? Ja, und ab dem Moment, wo er kam, so war dann irgendwie so eine Art Konkurrenz-Ding auch da. Also ich war sehr eifersüchtig und hab's nicht verstanden, warum er dann jetzt plötzlich den Platz eingenommen hat. Und das hat viele Jahre gedauert, bis ich ihn dann akzeptiert habe als Bruder und generell einfach diese Rollenverschiebung akzeptiert habe.
Mhm. Du warst in der Grundschule ein sehr guter Schüler. Oder zumindest hat dir das Lernen, glaube ich, Spaß gemacht.
Ja, am Anfang schon. Also ich glaube, es ist immer eine Frage der Motivation. Ich glaube, wenn man es schafft, irgendwie so die Balance zu halten zwischen gefordert werden und ja, also dass es nicht zu schwierig und nicht zu leicht ist, was man versucht zu lernen. Ich glaube, wenn man da so in einer guten Balance ist, dann geht es, glaube ich, einfach immer weiter. Also ich glaube, es gilt generell fürs Leben. Solange man es irgendwie schafft, in dieser Zone zu bleiben, ein bisschen außerhalb der Comfortzone, aber nicht zu weit draußen, da macht man einfach schnelle Fortschritte. Und ich glaube, für mich war das als Kind so, dass meine Mutter irgendwie auch, sie hat halt sehr viel mit mir gelernt und geübt und also eigentlich alles Mögliche. Alles war irgendwie immer ein Wettkampf. Also wenn wir auf dem Spielplatz waren, erinnere ich mich zum Beispiel, habe ich nicht gespielt auf dem Spielplatz, sondern ich habe Weitsprung geübt. Ich war dann auch im Leichtathletikverein sehr
früh. Du warst gut in Leichtathletik, oder? Yeah, du wärst fast in so einen Kader.
Ja. Also vereinsintern war ich wirklich sehr, sehr gut. Und dann ging es eigentlich darum, Berliner, also halt in so einem Berliner beziehungsweise dann deutschen Kader auch zu kommen. Und dann war es aber eine Frage von Zeit auch. Und meiner Mutter war die Schulbildung immer viel wichtiger und es war einfach zeitlich nicht machbar, beides zu machen.
Hast du ein Musikinstrument gelernt?
Ja, Klavier. Früh mit Klavier auch angefangen. Hat mir auch aber anfangs Spaß gemacht. Also wieder das Ding mit der Motivation und so. Dann wurde es aber irgendwann schnell zu, du musst jeden Tag eine Stunde üben. Und dann war der Spaß weg. Und dann habe ich mich eigentlich nur noch quergestellt und jetzt als erwachsener Mensch habe ich das Klavier wieder für mich entdeckt und bin eigentlich total enttäuscht von mir selber oder ja ein bisschen frustriert, dass ich damals einfach nicht mehr gemacht habe, weil ich hätte dann jetzt einfach mehr Grundlagen gehabt, um darauf zurückzugreifen. Ich kann trotzdem irgendwie ein bisschen was spielen und das fällt mir leichter als jemand, der noch nie mit einem Klavier oder generell einfach noch nie mit Noten zu tun hatte. Aber ja, es ist schon so ein bisschen, ich glaube, wenn ich damals nicht so diesen Lerndruck gespürt hätte und es spielerischer gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, weitergekommen und hätte vielleicht auch nie aufgehört. Weiß man nicht, aber genau. So wie mir das jetzt Spaß macht, das mich einfach ans Klavier zu setzen und Sachen auszuprobieren. Ja, ich glaube, das ist mir früher einfach abhanden gekommen.
Mhm. Du bist auf ein französisches Gymnasium gegangen dann, ne?
Richtig. In Berlin da, Derfflinger Straße.
Aber bist Englisch-Deutsch.
Genau.
Erzogen worden. Das heißt, also hast du innerhalb kürzester Zeit schon drei Sprachen drauf gehabt, wenn man so will.
Ja, also genau, Englisch war quasi die Muttersprache. Dann, also meine Eltern haben, ich glaube, beide sogar mit mir Englisch geredet. Zumindest habe ich am Anfang nur Englisch zu Hause geredet. Dann Kindergarten Deutsch, dann war es irgendwie klar, dass halt Deutsch gesprochen wird. Dann habe ich zwischendurch ein Jahr in den USA gelebt, weil mein Vater dort promoviert hat. Und dann waren wir ein halbes Jahr in New York und Miami und San Francisco und dann als es darum ging, zurückzukommen, wollte ich halt erstmal gar kein Deutsch sprechen, also war ich wirklich dann Englisch sozialisiert und dann ging es, glaube ich, in die Schule und ab der 4. Klasse bin ich ja dann schon auf diese weiterführende Schule gekommen, wo man halt Französisch gelernt hat. Da war es dann einfach, glaube ich, die Frage, ob, also ich war halt super gut in der Grundschule, also ich sag's jetzt nicht, um anzugeben, aber ich hatte wirklich alles eins. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich einfach immer gut vorbereitet war, immer in den Ferien mit mir gelernt. Und dann konnte ich mir quasi die Schule danach aussuchen. Hm. Und dann gab's in Berlin halt irgendwie 2, 3, sag ich mal, Elite-Schulen oder Schulen halt, wo man irgendwie so hingehen kann, wenn man richtig gute Noten hat. Und bei dem einen hat man Latein gelernt, das Canisius-Kolleg, da habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht. Und beim französischen Gymnasium war es halt Französisch. Und da hatte ich tatsächlich die Wahl, es erscheint mir jetzt zurückblickend betrachtet sehr merkwürdig, weil ich eigentlich damals sehr wenig entschieden habe. Aber ich erinnere mich, dass meine Eltern mir die Wahl gelassen haben, ob ich Latein oder Französisch lernen möchte. Und ich habe damals eine Hörspielkassette gehabt, wo irgendwie zum Teil Französisch gesprochen wurde. Das war irgendwie eine Krimi-Geschichte, ich weiß nicht mehr, irgendwas wie 3 Fragezeichen oder so. Und da war halt, hat im Französischen eine Rolle gespielt und das war irgendwie der ausschlaggebende Punkt, wieso ich dann auf die Schule gegangen bin. Ich fand es halt interessant als Sprache.
Ja, mit Rap bist du mit 12 ungefähr, glaube ich, zum ersten Mal in Kontakt gekommen.
Ja, 12, 13. Also damals war Rap einfach, muss man sich vorstellen, wir reden jetzt von den 90ern, Anfang, Mitte der 90er und damals war Rap hier einfach nicht so sehr präsent, wie es jetzt ist. Also gerade sowieso im Deutschsprachigen überhaupt noch nicht, aber auch amerikanischer Rap ist eigentlich erst so rübergeschwappt und es war damals eher so Eurodance zu der Zeit. Das war der erste Rap, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Sachen wie Too Unlimited oder Culture Beat oder was irgendwie.
Da gab Snap es doch, also so. Hilft mir beim Verständnis, weil das sind ja eigentlich eher, da gab es so Rap-Parts.
Genau, ne? Genau, richtig. Also der Song an sich war kein Rap, aber es gab immer diesen kurzen Rap-Part und das war sozusagen eigentlich der erste Rap, den ich gehört habe.
Interessanterweise war da die Verteilung eine andere. Die Frauen waren oft die Sängerin, und dann gab es die Männer in diesem Rap-Part.
Stimmt,
ne?
Richtig. Und irgendwie, also das fand ich damals schon spannend und dann aber, als ich die ersten richtigen Rap-Platten gehört habe, also wo wirklich 100% gerappt wurde.
Snap fällt mir gerade eine Snap, auch so eine Band gewesen.
Ja, ja, Power oder so.
Ja, genau. Ein super Album, tolle, toll, ja. Toll. Also bei allem, entschuldige.
Ich habe damals nur Radio konsumiert. Also ich hatte, glaube ich, wusste nicht, wie die Bands hießen und habe auch
wirklich
nicht
kein
gehört.
MTV.
Nee, sowas hatten wir gar nicht zu Hause. Also meine Eltern hatten nur die 3 Grundprogramme. Also ich habe, das ist alles, diese Sozialisierung ist komplett an mir vorbeigegangen. Boah, das hat mich auch lange frustriert, wenn meine Freunde davon erzählt haben,
ja,
die neue Folge
aber dann
Yo MTV Raps geguckt und so. Ich habe nichts davon mitbekommen.
Bist du dann nicht zu Freunden gegangen und hast dir das angeguckt?
Ja, irgendwann, aber auch das hat nicht so gut geklappt. Also man muss wirklich sich vorstellen, meine Mutter ist echt streng gewesen früher und es war jetzt auch nicht so, dass ich jeden Nachmittag irgendwie zu einem Freund gehen konnte oder so, sondern Schule kam zuerst und wenn dann noch Zeit war mit all den außerschulischen Aktivitäten, Leichtathletik, Judo, Klavier, wenn dann noch Zeit war, okay, dann konnte ich zu einem Freund. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie viel mitbekommen habe, so vom kulturellen Geschehen außerhalb.
Snoop Dogg, das passt
yes.
in die Zeit, oder?
Mhm.
Wird wahrscheinlich einer deiner ersten.
Das war der erste für mich. Also ich sag's immer jetzt, wenn ich in Interviews gefragt werde, Snoop Dogg hat mich zum Rap gebracht. Das war die erste Platte, die ich so wirklich bewusst gehört habe. Sein erstes Album damals, Doggy Style, da war er 18.
Was ist das für ein Typ? Ich meine, der ist
coolste.
Ja ergeistert jetzt durch die sozialen Medien und er ist jemand, der als Sympathieträger total wahrgenommen wird.
Ja.
Ist er auch, ja?
Boah, das kann ich, glaube ich, nicht beurteilen. Also ich würde sagen, für mich ist er der coolste Rapper. Damals auf jeden Fall gewesen, mittlerweile verfolge ich ihn nicht mehr so, aber ich habe damals einfach gedacht, das ist wahrscheinlich der coolste Typ, der auf der Welt existiert und ich wollte einfach so cool sein wie er und Rap war so das Vehikel dahin zu dieser Coolness.
Was ist eigentlich Coolness, wenn ich das noch kurz fragen darf? Oder brauchst du einen Moment Nachdenkzeit?
Freestyle, ich denke drüber nach und antworte gleichzeitig. Coolness ist für mich Souveränität. Auf der einen Seite Souveränität, eine gewisse Ruhe. Und einfach auch immer zu wissen, was jetzt gerade zu tun ist oder zu sagen ist.
Also so ein in sich ruhen.
Auch, genau. Und einfach, aber auch, es ist, glaube ich, auch was Optisches. So, also auch ein Bewegungsablauf. Und
eine Lässigkeit.
Ja, definitiv. Eine Geschmeidigkeit, eine Lässigkeit, ja.
Weil ich glaube, das ist eine Sache, die oft mit Machismo verwechselt wird. So ging es mir jedenfalls. Ich dachte immer, ich mag das bei Männern.
Ja.
Was ich aber eigentlich immer reizvoll fand, war genau so eine Art von Lässigkeit und von ruhiger Überlegung, was jetzt, ne? So, was ich bei Menschen generell.
Ja, absolut.
Aber der Machismo steht halt so irgendwie als Größe und ist auch jetzt einfach, und auch im Rap, wie wir wissen, einfach eine sehr große Herausforderung, um es mal so zu nennen. Aber anyway, wir gehen jetzt erstmal zum wahrscheinlich coolsten Menschen der Welt und hören uns Snoop Dogg an.
Good morning, boys and girls. I'm your substitute teacher. My name is Mr. Butworth. The topic for today is what you would like to be when you grow up. You, over there in the jean shirt, what you want to be when you grow up?
I would like to be a police officer.
Alrighty, that's a pretty good profession. You over there in that black shirt, what you want to be when you grow up?
I would like to be a fireman.
Alright, that's a pretty good profession too. Hey, you in the back with those French braids, what's your name?
My name is Snoop.
Alright, Snoop, what you want to be when you grow up?
I want to be a motherfucking hustler. You better ask somebody.
This is for the G's, and this is for the hustler. This is for the hustlers, now back to the G's. This is for the G's, and this is for the hustler. This is for the hustlers, now back to the G's.
Der Musiker und Produzent Megalo ist heute hier bei mir zu Gast. Lass uns noch, bevor wir weitergehen, dein Verhältnis zu Nigeria klären. Mhm. Seid ihr dort im Urlaub gewesen?
Als Kind, ja, öfter. Ja, ich glaube, es fing schon an, als ich ein Kleinkind war. Und das letzte Mal war ich dann aber als Kind mit 13 dort im Urlaub. Und dann erst wieder so fast 20 Jahre später als erwachsener Mensch dann mit einer Karriere, die irgendwie gerade dabei war zu starten. Also mein erstes Major-Album Endlich und Endlich für die Videodrehs. Dafür sind wir nochmal nach Nigeria gefahren. Und da war ich dann auch nicht bei Familie, sondern habe quasi... Ja, als Erwachsener, ich meine, wirklich Nigeria kennengelernt kann man jetzt nicht sagen, wenn man da 3 Tage ist zum Videodrehen, aber quasi eine neue Begegnung gehabt, fernab von meiner Familie und irgendwie, also ja. Mhm. Und das war sehr speziell und sehr wichtig für mich. Also ich hatte das Gefühl, zu etwas zurückzukehren, was ich irgendwie nicht wusste, dass es mir gefehlt hat oder dass es irgendwie Teil von mir war. Also wirklich sehr intensiv auch. Also ich bin sehr froh und würde auch jedem empfehlen, der irgendwie Wurzeln in einem anderen Land hat, also ich kann jetzt nur für irgendwie diesen afrikanischen Bezug sprechen, sozusagen kommend jetzt aufgewachsen in einem weißen Land, und aber einfach diese Wurzeln zu haben, und also rückblickend hat dann alles Sinn gemacht plötzlich so. Mhm. So ein Ankommen war das.
Dein Vater ist weiß.
Ja, genau.
Und du bist in between, wenn man so will. Also
wenn man so will, ja, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich hier in einem mehrheitlich weißen Land bin, werde ich schon eher schwarz gelesen. Wenn ich nach Nigeria gehe, ist es was anderes. Also so richtig in between ist es halt nicht, sondern ich habe das Gefühl, in Deutschland bin ich schwarz, in Nigeria bin ich weiß, wenn man es jetzt ganz plump runterbrechen möchte.
Und wie viele Situationen, sagen wir mal, der Tag besteht aus 200 Situationen.
Ja.
An wie vielen Situationen des Tages hast du das Gefühl, dass es wirklich überhaupt gar keine Rolle spielt? Ob du schwarz ja. bist oder weiß oder in between?
Das jetzt an der Zahl festzumachen, ist schwierig. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, ob ich draußen oder drin bin. Also im familiären Freundeskontext so, also das meine ich mit drin, spielt es überhaupt keine Rolle. Oder ganz, ganz selten, als Jugendlicher vielleicht mal, punktuell, wenn es um irgendwelche Witze ging, die irgendwie damit zu, aber es war wirklich nur punktuell. Wenn ich jetzt draußen bin, mit draußen meine ich wirklich unter fremden Menschen, da kann es natürlich eine ganz andere Nummer sein. Also am stärksten habe ich zum Beispiel gemerkt, jetzt in so Situationen, wo ich im Lager gearbeitet habe und so, habe ich ja viele Jahre auch gemacht. Und da sind eben sehr viele Menschen gewesen, die zuerst geredet haben und dann vielleicht darüber nachgedacht. Oder sagen wir, denen das Herz auf der Zunge lag, so eher. genau, und da habe ich das dann schon gemerkt, dass es einfach ein Thema ist, was einfach sehr viele beschäftigt irgendwie. Also wenn sie mich sehen, dass sie zuerst die Hautfarbe sehen und da einfach extrem viele Fragen dazu entstehen. Und ist einfach, also ist eher weniger ein Problem für mich als für mein Gegenüber. So, das sind eigentlich meine Erfahrungen gewesen im Leben.
Mhm. Ich habe jetzt diese Zahl auch wirklich sehr willkürlich natürlich gewählt. Ich wollte nur ein Gefühl dafür bekommen, da ich Teil dieser weißen Mehrheitsgesellschaft bin, ich versuche mir immer vorzustellen, aber es bleibt dabei, dass ich versuche mir vorzustellen, wie es sich anfühlt, eine Unterschiedlichkeit oder einfach ein gar nicht darüber nachdenken. Also ich habe eine leichte Anleihe, naja, so leicht ist sie gar nicht. Auch als Frau bist du in bestimmten Situationen.
Auf jeden Fall.
Und da geht es jetzt gar nicht in Richtung Opfer oder so. Wobei ich auch da sagen möchte, ich weiß gar nicht, wann das Opfer, dieses Wort Opfer, so ein schlechtes Image gekriegt hat, weil ein Opfer ist ein Opfer. Also, so, absolut. Das muss man ja mal dahinstellen. Aber auch da weiß ich, wie es ist, Genau, wenn es ein Opfer ist, kann es nichts dafür. Aber es ist halt immer so dieses, nein, ich bin kein Opfer, ich bin, nein, ich bin selbstbestimmt. Was ja auch okay ist, aber das ist jetzt, wie gesagt, wir verlieren uns jetzt in so unter
Themen. Ich finde es wichtig, nee, das ist total wichtig auch, also weil ich glaube, das ist am Ende, da ist die entscheidende Frage so, ob man sich sozusagen eingestehen kann, auch ein Opfer sein zu können, aber dann trotzdem nicht dieses Gefühl von Ohnmacht ständig zu empfinden. Ich glaube, da liegt das halt immer das Problem.
Ich hatte das jetzt, also dieses Wort Opfer ist mir so ein bisschen reingerutscht in das Thema. Ich wollte es da gar nicht haben. Okay. Aber wenn wir es jetzt wirklich besprechen, naja, die Ohnmacht, die finde ich in gewissen Situationen, wenn du dich selbst als Opfer betrachtest oder auch von anderen vielleicht zu Recht als Opfer betrachtet wirst, auch dieser Ohnmacht muss man sich ja nicht schämen, oder?
Nee, nicht schämen. Aber ich glaube, es geht darum, dass die wenigsten Menschen, glaube ich, sich damit arrangieren wollen, ohnmächtig sein zu müssen oder ohnmächtig zu sein. Und ich glaube, die Angst ist dann eher oder das Gefühl, dass wenn man sich als Opfer definiert, dass man das Gefühl hat, dann einfach dauerhaft ohnmächtig sein zu müssen. Deshalb möchte man sich, glaube ich, auch nicht als Opfer sehen.
Okay, aber wie gesagt, das andere Extrem muss ja auch nicht sein, dass man ständig als Gewinner oder Kämpfer oder Gewinnerin oder Kämpferin aus irgendwelchen Situationen rausgeht, weil das Leben oft echt stärker ist.
Absolut.
Ne? Und es gibt momentan, wahrscheinlich gab es sie schon immer, aber momentan all diese Situationen und Themen, die so allgegenwärtig sind, da weiß ich nicht so genau, ob man da jemals gegen angehen kann, ob das jemals gelöst wird, sodass es keine Opfer mehr gibt.
Ja, das ist eine gute, also ich glaube fast nicht, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt zurzeit sehr viele Diskussionen stattfinden, die zumindest eine Veränderung reinbringen in den Diskurs. Und das ist schon irgendwie erstmal ein wichtiger Schritt.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass so Nebenschauplätze in manche Diskussionen reingeführt werden und dass das dazu führt, dass diese Elastizität, die eigentlich so wichtig ist, dass die da ausgereizt wird und dass die Leute dann ganz schnell zumachen. Ich habe das neulich erlebt, als ich mit jemandem sprach über, ich sagte, Mensch, mal wenn ich hier vorbeifahre, hast du Kopfhörer auf. Hörst du Musik? Nee, Podcasts. Okay, was hörst du denn? Ja, kennst du nicht. Ja, okay, gut, ich höre auch nicht so viele Podcasts, aber sag doch mal. Nee, das sind so Podcasts über die Unruhe auf der Welt gerade. Das sind so, und da habe ich so gedacht, aha. Worum geht's? Um Religion ja auch, um Politik ja auch, um Zuwanderung ja auch. Also er selbst hat einen Migrationshintergrund. Und dann habe ich gesagt, ach so, okay, und das sind das nur Männer, die da erzählen? Und dann, wie so eine Guillotine, die so runterging, sagt er, oh, jetzt kommst du wahrscheinlich noch mit diesem Gender. Dann habe ich jetzt gar keine Lust, über dieses Gender-Thema zu sprechen. Und dann merkte ich so, dass das alles so in einen Topf geworfen wird, weil diese Themen auch wirklich ohne Bedacht so penetriert wurden und so aufgeblasen wurden und Leute gar nicht mehr Feinheiten sehen und gar nicht mehr genau hingucken, worum es geht, sondern schon so zumachen.
Ja.
Auch scheiße.
Absolut. Ja, ich glaube auch, das liegt an einer Überforderung einfach so. Aber ich glaube, diese Überforderung wird nicht konstant bleiben, sondern wie alles, was irgendwie am Anfang neu ist, gewöhnt man sich dann dran. Und ich glaube, man wird sich auch an diese Überforderung gewöhnen und dass bestimmte Themen einfach gleichzeitig stattfinden und dass das Weltbild einfach hinterfragt wird, zwangsläufig durch diese Veränderungen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Überforderung, aber wir werden uns dran gewöhnen.
Du bist ganz schön optimistisch, stelle ich fest.
Ja, das stelle ich auch gerade fest. Wusste ich gar nicht. Ist auch nicht immer so. Ich sehe mich eigentlich eher als Realist, aber mit optimistischer Tendenz.
Der Rap kam in dein Leben und es wurde wild. Es wurde, sagen wir mal so, das Klavier war plötzlich sekundär. Es ging um Mädchen, es ging ums Kiffen. Es geht immer um Mädchen und ums Kiffen und ums Tanzen. Das heißt, das wird für viele Auseinandersetzungen zu Hause gesorgt haben, solange du noch zu Hause gewohnt hast.
Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, ja, ich war das schwarze Schaf dann. Also es ist wirklich, es gab viel Streits in der Vergangenheit und viel sich auseinander dividieren und auch jahrelang ist nicht wirklich miteinander sprechen. Aber es liegt alles in der Vergangenheit. Ja, ich kann es rückblickend nur so sagen, ich war ein Teenager. Meine Mutter, also das muss man auch dazu sagen, für meine Mutter existieren keine Teenager, weil sie hat mit 6 Jahren irgendwie Verantwortung gehabt und auf ihre Geschwister damals aufpassen müssen, jüngere. Und teilweise einfach eine Mutter sein müssen, mhm, auch irgendwie, oder also einfach ein verantwortungsbewusster Mensch, fast wie ein Erwachsener quasi. Und deshalb für sie ist das so ein bisschen First World Problems, so Teenager-Eskapaden, so, mhm, nach dem Motto. Es gibt keinen Grund dazu, wenn man irgendwie sich seiner Aufgabe bewusst ist und da Verantwortung übernimmt, dann gibt's keinen Platz für so Teenager-Kaprizen.
Naja.
Ihre Sicht, nicht meine.
Wann hast du denn angefangen, Musik zu machen?
Naja, zu machen ist so schwierig zu sagen. Also ich habe mit 13 angefangen zu rappen, meine ersten Texte zu schreiben. Das auch erstmal ein paar Jahre nur für mich gemacht quasi, im stillen Kämmerlein oder in meinem Zimmer. Und dann irgendwann das mal befreundeten Schülern gezeigt. Das, wir sind dann auch die erste Band geworden damals. Also mein erster Auftritt war in der Schule, ich glaube bei einem Winterball oder Abiball oder irgend so ein Schulball auf jeden Fall.
Wie habt ihr geheißen?
Wir hießen Royal Authority damals, das kann man auch auf Wikipedia lesen. Sieht mich so aus, als ob ich schon 50 Jahre irgendwie Musik machen würde, wenn man mal Wikipedia sieht. Aber das ist halt so viel, was irgendwie aus meiner Schulzeit, ja, irgendwie mit reinfließt. Genau, wir haben die Gruppe Royal Authority gegründet, haben damals auf Englisch alle gerappt. Ein befreundeter Schüler hat irgendwie die Beats gemacht. Der Sohn von Daniel Barenboim übrigens.
Aha.
Side Fact, genau.
Da wird sich der Daniel aber ganz schön die Haare gerauft haben, was?
Ja, weiß ich gar nicht.
Klaus, du sollst doch Violine üben.
Nee, der war tatsächlich, glaube ich, offen dafür, dass sein Sohn eine eigene Vision hatte mit der Musik, mhm, und so. Aber es ist natürlich einfach ein unfassbarer Schatten, muss man auch dazu, mhm, sagen. Als Sohn aus diesen Fußstapfen rauszutreten, ist wirklich keine einfache Aufgabe. Genau, aber das war mein Produzent und ich bin sehr glücklich und dankbar dafür, weil er auch einfach ein unfassbares Wissen über Rapmusik hatte, auch finanziell in der Lage war, einfach sich viel Musik anzueignen. Also er war irgendwie die größte Soundbibliothek, die ich damals kann und bis heute kenne. Also wir haben jede Woche zusammen verbracht nach der Schule und ich habe jede Woche neue Musik durch ihn hören können. Er hat da bei WOM damals oder wo
immer World sich die of neuen Music, Platten, genau, nicht weiß, genau, einen Plattenladen,
alles gekauft und irgendwie, also es gab nichts, was er nicht hatte und dadurch war ich quasi ein Rap-Schüler. Also ich konnte alles irgendwie direkt hören und mich auseinandersetzen mit den Flows, ihn auch Sachen fragen. Also ich weiß, das war eine sehr wichtige Prägung für, mhm, mich, weil ich das Gefühl hatte, irgendwann nach 3, 4, 5 Jahren komplett Rap verstanden zu haben.
Ja. Okay, vielleicht kannst du uns Rap ja gleich in der zweiten Hälfte dieses Gesprächs erklären.
Ich versuch's.
Wir spielen jetzt. Der Künstler heißt Buba, der Song heißt Duc de Boulogne. Und was ist das?
Das ist Rapmusik aus Paris. Für viele sehr ignorante Rapmusik. Also Buba ist man würde ihn als Gangster-Rapper bezeichnen. Er hat teilweise sehr ignorante und auch menschenverachtende Sprache, aber gleichzeitig hat er so eine Poesie da drin. Und in Frankreich gibt's Literaturkritiker, und die ihn halt schon komplett analysiert haben und irgendwie begeistert waren von seinem Stil. Das finde ich übrigens auch etwas, was ein bisschen hier in Deutschland fehlt. Also sozusagen der literarische Bezug zur Rapmusik.
Okay, aber die Interpretationen sind ja schon da. Also wenn man sich, ich wundere mich als Außenstehende schon, welchen Texten manchmal literarische Wurzeln zugesprochen werden. Aber
das stimmt auch.
Egal. Wir hören jetzt also Buba und Duc de Boulogne.
Viens pas mettre le nez dans mes affaires. Mon rap prend de la protéine, soulève là les haltères. Je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. L'Afrique c'est la terre, alors santé je déploie.
Radio 1. Hörbar Rust.
Megalost, heute hier zu Gast in der Hörbar Rust. Du schaffst das Abitur.
Ja.
2001 gründest du mit 20 ein eigenes Plattenlabel. Mit einem französischen Produzenten zusammen.
Genau, mit dem Sohn von Barenboim.
Ja. Ach so, jetzt erklärt sich
beide,
das.
Ja.
Ah, ihr zwei habt das zusammen gemacht.
Genau, wir hatten noch ein paar Freunde, also wir haben es nicht komplett alleine gemacht, aber wir waren schon eigentlich, würde ich mal sagen, die verantwortlichen Figuren. Wir haben uns damals wie Jay-Z und Damon Dash gesehen. Das ist Jay-Z bestimmt, ja, ne, der erfolgreichste Rapper der Welt aus meiner Sicht. Und die haben damals auch alles DIY-mäßig gestartet und wir dachten, wir können es genauso machen. Hat leider nicht ganz so gut funktioniert.
So, was macht einen Rapper zum erfolgreichsten Rapper der Welt?
Ja, indem er vor allem ganz viel Platten verkauft.
Ja.
Also so viel Publikum wie möglich erreichen und zahlen lassen für die Ergüsse, also die geistigen.
Hm. Was solltest du nochmal erklären? War das einfach Rap, dass du Rap verstanden hast und mir Rap erklären
ich kann, sollst? Das war Rap, ja. Kann ich gerne machen.
Also wirklich, es ist ja aus dem Hip-Hop.
Ja.
Der Hip-Hop ist entstanden in den USA.
Genau. Der Hip-Hop ist mittlerweile 50 Jahre alt. Tatsächlich wird dieses Jahr 50 am, ich glaube, 11. August. Das ist der Jahrestag von Hip-Hop. Und Hip-Hop ist einfach gesagt, ist wahrscheinlich eher so ein Lifestyle, basierend auf verschiedenen Säulen. Unter anderem Rap, DJing, Graffiti, Breakdance. Ich habe bestimmt gerade eine vergessen, Beatboxing. Genau, und das alles zusammen macht irgendwie Hip-Hop aus, und es ist eigentlich irgendwie, es ist ein Lebensgefühl, es ist ein Lifestyle, es ist eine Form von politischem Widerstand, es ist eine Kunstform, es ist irgendwie das alles gleichzeitig, und Rap ist halt nur eine Facette davon, die halt wahrscheinlich die größte Tragweite hat, wenn man so will.
Kommerziell einfach kommerziell am meisten abwirft. Was ist denn das für ein Lebensgefühl?
Also ich find's, es lässt sich an den Hosen am besten ausdrücken. Die Hosen, die hängen halt genau und also nicht konform, würde ich sagen. Nicht konform in seinem eigenen Tempo. Also auch Hip-Hop ist auch, ist so ein bisschen laid back. Es gibt sowas, nennt sich so Pockets, Groove, also im Groove drin, ein bisschen hinten dran, Dilla-Time. Für mich ist Hip-Hop einfach nicht konform und es hat seinen eigenen Swing und es ist so, ja, es ist selbstbestimmt, es ist freiheitsliebend. So würde ich
es gibt ja auch Rap-Gesetze. Es gibt 10 Rap-Gesetze.
Hat Curse gesagt, ja.
Ja, Curse. Du hast genau diesen Song, hast du dir ausgesucht, 10 Rap-Gesetze von Curse.
Ja.
Warum?
Weil Curse tatsächlich wesentlicher Grund dafür ist, dass ich jetzt mittlerweile auf Deutsch rappe. Also ich konnte es mir früher gar nicht vorstellen. Ich habe auf Englisch angefangen, wie gesagt, das ist meine Muttersprache, und ich habe auch nur amerikanischen Rap konsumiert, und es war für mich einfach unvorstellbar, irgendwann mal auf Deutsch das zu machen oder in irgendeiner anderen Sprache. Mhm. Ich habe aber dann schnell gemerkt, wir reden jetzt gerade von Anfang der 2000er, würde ich sagen, dass einfach englischsprachiger Rap aus Deutschland, das ist einfach corny. Also damals gab es so...
Was ist corny?
Also, ja, uncool. Das Gegenteil von Snoop und dem, was ich sein wollte, ist halt sozusagen englischsprachiger Rap. Wenn man es halt nicht so cool... Also, der Akzent und der Dialekt und das alles spielt so eine Rolle. Mittlerweile ist es anders. Ich nehme es selber auch anders wahr, aber damals war es so, wenn du auf Englisch rappst und einen deutschen Akzent hast, hast du schon verloren eigentlich.
Aha.
Ja.
Naja. Und Curse hat das irgendwie elegant...
Curse hat halt auf Deutsch gerappt, und er war der erste deutschsprachige Rapper, den ich gehört habe, wo ich dachte, wow, das klingt so cool auf Deutsch, da habe ich auch Bock drauf, das zu probieren. So, das war tatsächlich... Also, ich habe einfach wenig auf Deutsch gehört... Rödelheim, Hartreim, Fresh Family.
Okay, erinnere ich mich noch. Und genau. Schwester S und so, da gab es auch Platz für meine Frau und so, ne?
Ja. Richtig, und aber Curse war irgendwie, ich weiß nicht, das war für mich, also alles, alle Namen, die ich jetzt gerade genannt habe, haben dazu beigetragen, aber Curse in besonderem Maße, weil da habe ich mich wirklich beim Konsumieren seiner ersten Platte Feuerwasser auch dann hingesetzt und probiert, auf Deutsch was zu texten.
Ist einfach auch ein guter Typ, finde ich.
Ja, absolut.
Pass mal auf.
Es gibt manche Rapper, bei denen muss man nur einen Satz hören, auch wenn sie gerade erst anfangen oder auch wenn sie noch in einem frühen Stadium ihrer Karriere sind, und man weiß nach dem einen Satz, okay, das ist einfach alles da. Es ist Charisma da, es ist Gravitas da, es ist Stimme da, es ist Technik da. Und dann schauen wir mal, wohin sich das entwickelt, aber es ist schon alles da. Und das passiert nicht so oft, aber bei Megalo war das 100% so, als ich zum ersten Mal Sachen von ihm gehört habe.
Oha.
Und heute kann ich sagen, das hat sich absolut bestätigt. Als Rapper ist Megalo komplett über jeden Zweifel erhaben. Er ist einer der komplettesten MCs, so nennt man das, in diesem Land. Und einfach ein unglaublich versierter und guter Künstler mit einer krassen Stimme und nicht nur klanglich, sondern auch einer krassen inneren Stimme. Und das überträgt sich auch als Mensch. Als Mensch habe ich ihn immer erlebt als jemanden, der sich den Aufgaben, die das Leben ihm stellt, mit sehr viel Würde und Kraft auch stellt. Und immer versucht, den guten Weg zu gehen. Davor habe ich sehr großen Respekt. Und deswegen ist Megalo für mich einer der krassesten Rapper in Deutschland, ein wahnsinnig geschätzter Kollege und ein sehr geschätzter Mensch. Ganz viele Grüße an euch beide.
Wow.
Ja, Curse ist Fan.
Wow, jetzt bin ich sprachlos.
Deswegen hören wir jetzt erstmal Curse, 10 Rap-Gesetze.
Hey, yo, noch 10 Jahren am Mic, weiß ich ein bisschen Bescheid. Das Biss ist heiß, weil jeder sich ums Rampenlicht reißt. Das ist geil, aber Konkurrenz bekannt nicht das Geschäft push. ENAs zücken das Checkbuch auf James Ryder Blackbooks. Doch auch der beste Hook hilft rein gar nichts, da wo kein Plan ist. Eine feste Basis muss sein, dass sie Grundstein für jede Tat ist.
Also erstens,
frag dich, ob's dir das wirklich wert ist. Rappst du, als dir im Herz sticht oder weil der Scheiß zur Zeit Kommerz ist? Huh? Kohle schärfen Leute, die Ewigkeiten dabei sind. Ihr Leben.
So, das war Curse. Im Studio hier sitzt heute der Musiker Megalo. Dieses erste Plattenlabel, man muss natürlich irgendwie auch wissen, wie dieses komische Geschäft funktioniert.
Ja.
Also man presst dann Platten und die haben dann so einen Stückpreis von, weißt du das noch?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Man presst die auch nicht einfach so, sondern man braucht erstmal einen Vertrieb und im Zusammenhang mit dem wird das dann hergestellt und angeboten. Damals waren wir bei Groove Attack, also unser erstes Label hieß Level 8. Und wir waren bei Groove Attack im Vertrieb damals. Und ja, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass wir nicht alle Platten, die wir gepresst haben, verkauft haben. Und dann gibt's sowas, was sich Retoure nennt. Da muss man die ganzen Platten wieder zurücknehmen und dann Geld dafür bezahlen, dass sie zerstört werden.
Oh Gott, ist das, oh ja. Gott, ist das furchtbar.
Ja, totale Verschwendung.
Ja, Verschwendung, und das tut auch weh, mal abgesehen von dieser Verschwendung. Also das heißt, du musst dein Herzblut einstampfen.
Ja, richtig.
Ach.
Aber trotzdem, also eine gute Erfahrung insgesamt, weil wir haben dadurch sehr schnell gelernt, was uns, na, schnell haben wir es nicht gelernt, aber wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir nicht so sind wie unsere Helden und Idole, denen wir irgendwie nachgeeifert haben, sondern dass eben wirklich sehr viel mehr dazu gehört, als einfach nur Musik zu machen und Videos zu drehen, sondern das Geschäft eben hintendran. Und
ja, oder eure Idole hatten vielleicht einfach auch, haben das besser delegiert, hatten vielleicht auch bessere Leute an der Seite. Ist das der Grund, warum du dann angefangen hast, BWL zu studieren, um es zu verstehen?
Auch, ja. Also ich habe angefangen zu studieren grundsätzlich, um meine Eltern irgendwie so pseudomäßig zufriedenzustellen. Also es war klar, dass da der akademische Weg irgendwie gewählt werden muss. Abitur gemacht, dann muss natürlich auch studiert werden. Und zu dem Zeitpunkt war ich mir, glaube ich, noch, also ich habe mir diese großen Fragen des Lebens einfach noch nicht gestellt, wirklich. Was möchte ich werden? Und also ich habe einfach nur gemacht, irgendwie das, was worauf ich eben Lust hatte oder eben auch die Sachen, worauf ich keine Lust hatte. Aber erst der Prozess mit der Uni und das Scheitern dann, also ich bin dann exmatrikuliert worden, weil ich einfach zu lang gebraucht habe, sowohl für mein Grundstudium und dann das weiter, also danach dann irgendwie im Hauptstudium dann einfach auch nichts mehr gemacht habe.
Hast du in der Zeit gefeiert? Hast du Musik gemacht?
Ich habe Musik gemacht, ich habe gefeiert, ich habe gekifft, ich habe gelebt einfach, genau. Ich war nicht mehr zu Hause, also ich habe das Leben genossen, fernab von der Fuchtel von Mama, genau.
Hast du Drogen genommen in der Zeit?
Also vor allem Kiffen und Alkohol, so andere Sachen immer nur punktuell. Und auch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich so. Also nicht, dass es jetzt ein Problem wäre, aber die Zeiten kamen erst so danach.
Nein, aber würdest du sagen, das war so rückblickend das, was man als die Sturm- und Drangjahre, oder war es irgendwie extremer?
Ja, Sturm und Drang auf jeden Fall, sehr viel Sturm und Drang, aber es war, also ich habe jetzt nicht das Gefühl rückblickend, dass ich jetzt so komplett über Bord gegangen bin. So. Also ich habe ja trotzdem schon noch irgendwie versucht, auch wenn ich gescheitert bin, aber ich habe versucht, sozusagen geregeltes Leben in der Vorstellung meiner Eltern zu führen. Es hat einfach nicht so für mich funktioniert und dann musste ich einfach feststellen, dass es nicht der Weg ist, den ich gerne gehen möchte, wo ich auch einfach nicht die Energien für habe, so jetzt so ein Studium durchzuziehen und dann einen Bürojob zu machen. Ich habe dann auch zu der Zeit, einfach auch um Geld zu verdienen, hatte ich verschiedene Jobs. Ich habe in einem Supermarkt gearbeitet, ich habe Bühnenaufbau gemacht. Und
du hast Nachhilfe gegeben.
Nachhilfe habe ich auch mal gestimmt.
Worin? In welchem Fach?
In Französisch. Genau, also sozusagen für Kinder oder Jugendliche, die an einer deutschen Schule waren, ist sozusagen meine französische Ausbildung an dieser französischen Schule mehr als ausreichend gewesen, um Nachhilfeunterricht geben zu können. Ja, das stimmt, da habe ich auch gutes Geld verdient. Und unter anderem war ich in einem Büro auch und habe da dann nach der Schule so einen studentischen Hilfsjob gehabt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass so Bürojob halt wirklich gar nichts für mich ist. Also.
Aber es ist ja auch gut, solche Sachen zu machen, um eben auch zu wissen, was es nicht ist. Ne? Weil es ist ja schon schwierig genug, finde ich, zu wissen, was es ist. Also,
Das stimmt.
Da den richtigen, da richtig einzurasten, das ist ganz schön.
Ja, es war auch nie so, also ich meine, im Endeffekt bin ich bei dem geblieben, was mir am meisten Spaß gemacht hat, nämlich Rapmusik, aber es war nie so, dass ich gedacht habe, oh, ich werde später Rapper werden und das ist mein Weg. Also so ist
eine
der Prozess.
Eine Zeit lang hast du es ja doch gedacht, also ganz früher hast du es gedacht, als du sagtest, du hast vorhin gesagt, ich habe mir das ganz naiv vorgestellt, dass ich das schaffe und dass ich damit Geld verdiene und so.
Aber selbst da habe ich nicht wirklich darüber gedacht, dass es jetzt mein Beruf wird oder dass ich mein Leben so bestreite. Ich habe einfach nur gedacht, es wird leichter sein. Ich mache halt Rap und verdiene damit Geld und keine Ahnung, danach geht's weiter und ich mache irgendwas anderes. Hab eine Firma mit dem Geld, was ich durch Rap verdient habe und keine Ahnung. Also ich habe einfach nicht komplett durchgedacht. Ich war nie einer von denen, die gedacht haben, was mache ich in 5 Jahren, wo möchte ich stehen und so. Das so hat's bei mir.
Finde ich auch generell nach wie vor schwierig. Kannst du dir das heute beantworten, wo du hin willst, wo du in 5 Jahren stehen willst?
Ich kann es auf bestimmte Punkte beantworten, aber so eine komplette Vision von allem finde ich super schwierig.
Find ich auch.
Also weil Dinge sich echt verändern. Ich möchte einfach finanziell besser aufgestellt sein, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe, einfach wirklich diese Verantwortung gerecht werden zu können, mich um die Menschen kümmern zu können, um die ich mich kümmern möchte und da einfach mir nicht so einen Stress machen zu müssen, weil es einfach da ist. So,
vielleicht wird es ja auch ein bisschen entspannter dadurch, da greife ich jetzt vor oder vielleicht muss mich auch stoppen, wenn ich da jetzt zu persönlich werde. Nein, aber du hast eine Lebensgefährtin, die, als ihr euch kennengelernt habt, 2 Kinder mit in die Beziehung brachte, Zwillinge, Jungs, die noch klein waren.
Ja.
Die du einfach mit durchgebracht hast, mit, also für die du dich mit verantwortlich gefühlt hast,
absolut.
Sagen wir es lieber so.
Bis jetzt, klar.
Immer und noch. Und ihr habt auch einen gemeinsamen Sohn, der jetzt, glaube ich, 6 ist.
Richtig.
Zur Schule kommt. So, das bedeutet, dass die anderen beiden Kinder vielleicht, wie alt sind denn die jetzt?
23.
Okay, das heißt, dass die so ein bisschen von der Payroll gestrichen werden können.
Noch nicht ganz. Ja, die brauchen ein bisschen länger. Die sind noch zu Hause. Aber es ist auch okay. Jeder
aber jetzt können Zeit. Sie, aber sie können jetzt auch selbst arbeiten. Ich meine, sie können selbst Geld verdienen.
Absolut.
Ne? Und das konnten sie mit 10 unter Umständen noch
das
nicht.
Stimmt.
Es sei denn, sie waren steppende Zwillinge und du hast sie an den Film verkauft, an so einen tschechischen Produzenten.
Ich habe es versucht, aber keiner wollte sie. Nein, Spaß.
So, vielleicht wird es dadurch auch für dich ein bisschen entspannter, weil es ja ein Unterschied ist, ob du 5 Leute
definitiv
satt machen musst oder 3. Ne?
Definitiv, ich freue mich drauf. Also nicht, dass ich sie raushaben möchte, sie sind sehr willkommen zu Hause, aber ja, ich freue mich auf die Veränderung.
Ja, macht Platz, um es zu übersetzen. Sammy Deluxe hast du mitgebracht mit Weck mich auf. Wofür steht dieser Song?
Oh, der steht für mich auch ein bisschen für den aktuellen Zeitgeist. Der Song ist 20 Jahre alt. Und aber die Probleme, die Sammy dort anspricht, sind für mich nach wie vor aktuell und der Song hat
mich. Was spricht er an?
Unter anderem den Klimawandel und wie wir sozusagen als Menschen einfach verantwortungslos eben damit mit dieser Verantwortung umgehen, die wir eigentlich haben als Kollektivmenschheit auf dieser Erde mit endlichen Ressourcen. Und wir sind einfach immer noch zu verschwenderisch unterwegs und raffen es einfach nicht.
Schranken stehen als Wege, die mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ und die Alten fragen, warum rauche ich täglich Weed, warum sind ich und meine ganze Generation so depressiv, wir sind jeden Tag umgeben von lebenden Toten, umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten verboten, umgeben von Skeletts, die Türken und Afrikanern das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen, umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern, den kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlagadern, umgeben von Kinderschändern, die Gram aber wählen kriegen, genau wie die scheiß Nazis, deren Opfer unter der Erde liegen, all dieses Land wirklich nicht mehr zu bieten als ein paar Millionen Arschgesichter mit einer Fresse voller Hämorrhoiden. Die meinen das Land sehr zu lieben, doch sind nicht sehr zufrieden. Passt zu eurem Frust oder warum seid ihr hier geblieben? Ich muss mich von euch ganzen Schlappschwänzen abgrenzen. All den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen, sind die gleichen Leute an der Spitze, die sich satt essen. Und Minderheiten werden zu Mehrheiten trotzdem vergessen. Wecken mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Wird man versucht, um ständig einzureden, dass es noch möglich wäre.
Das Label hat sich nicht rentiert und wurde wieder zugeklappt, das Plattenlabel.
Mhm.
Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, immer weiter Musik gemacht. Es gab 2010 ein kleines Album, das hieß Monster und war eigentlich darauf angelegt, dein letztes zu sein.
Ja.
Danach hättest du möglicherweise einen Haken hinter die Musik, weiß ich nicht.
Richtig, ja.
So. Und dann aber, wenn die Legende so stimmt, lernst du auf einem Elternabend Jordan Alani und Max Herre kennen.
Tatsächlich nur Max Herre auf dem Elternabend.
Aha, okay.
Ja.
Wo war Joy? Denn an dem Abend ist es ihr egal.
Ich glaube, es reicht. Wir wissen das alle mittlerweile. Es reicht, einen Elternteil zum Elternabend zu schicken. Es ist einfach zu viel des Guten sonst.
Ja. Dass das immer so eine Quälerei sein muss. Ich bin froh, dass ich da raus bin. So, das war 2011. Habt ihr euch kennengelernt?
Ja.
Du kanntest ihn als Musiker wahrscheinlich.
Absolut.
Und er dich auch?
Er hatte mich tatsächlich auf dem Schirm auch schon, ja, erstaunlicherweise. Er hat ein gutes Ohr auf dem Untergrund oder am Untergrund, genau.
Mm. Du hast vorhin gesagt, dass du im Lager gearbeitet hast. Lager finde ich immer so problematisch als Wort so für sich.
Das stimmt.
Aber ein Lager ist ein Lager. Also Sachen werden darin gelagert, Gegenstände werden gelagert. Richtig. Und wie sah dein Job aus? Über immerhin 7 Jahre hast du auf diese Art und Weise, auch teilweise im Schichtdienst, dein Geld verdient.
Ja.
Was war das für ein Job?
Also es war im Lager bei dem weltweit größten Paketversender. Und der Job bestand darin, riesige Container voll mit Paketen bis oben hin, die halt nacheinander an die Luken gelassen werden, die eben auszuräumen und aufs Fließband, also die Pakete einzeln dann aufs Fließband zu packen, wo sie dann weiterverarbeitet werden und dann zu den Zustellerfahrzeugen weitergeleitet werden. Also es war ein sehr, sehr körperlich betonter, also ein Knochenjob, kann man eigentlich sagen. Ich habe auf jeden Fall Bandscheibenprobleme davongetragen. Aber damals habe ich gedacht, irgendwie, ich mache körperliche Ertüchtigung und krieg sozusagen bezahlten Sport, bezahltes Fitness.
Wie lange konntest du dich dahingehend selbst bescheißen?
Fast die ganze Zeit, ehrlich gesagt.
7 Jahre lang?
Ja, also ich habe schon gemerkt, dass es halt echt körperlich belastend ist, so, aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch Fitness gemacht und irgendwie gedacht, ich bin jung und es wird alles nicht schlimmer werden. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her oder fast, also 12 Jahre, dass ich den Job damals angefangen habe, und jetzt kann ich natürlich sagen, 10 Jahre später, der Körper bleibt halt nicht so, wie man es denkt, und also ich spüre es jetzt auf jeden Fall.
Ist es einfacher, einen derart monotonen Job zu machen, bei dem du theoretisch deine eigenen Gedanken hast, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch und vielleicht auch sogar Musik hören kannst, weiß ich nicht, oder dir Sachen anhören. Aber wahrscheinlich wäre es schwieriger für dich gewesen.
Ja, im Büro wäre viel schwieriger gewesen. Also das war auch eine bewusste Entscheidung, sozusagen keinen Job zu haben, der mich geistig fordert, sondern etwas quasi, ja, eher körperliche Automatismen beinhaltet zu machen, damit ich eben den Kopf noch frei habe oder einfach nicht so im Kopf erschöpft bin. Das habe ich eben damals nach meinem Bürojob gemerkt, dass ich einfach, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, einfach so erschöpft war, dass ich gar keine Lust mehr hatte, irgendwas zu machen. Und mein Lagerjob habe ich zu der Zeit begonnen, als ich auch den Vertrag unterschrieben habe. Also
bei der Plattenfirma?
Genau.
Bei Max?
Richtig.
Ah.
Und es war dann so klar, dass es quasi mein, also für mich war es klar, das ist meine letzte Chance, mit der Musik eventuell was zu reißen. Aber es muss auch alles, was da jetzt irgendwie innerhalb dieses Deals irgendwie abfällt, muss auch reinvestiert werden können. Also ich kann irgendwie jetzt den Deal nicht dazu benutzen, um meine Familie durchzubringen, sondern muss das irgendwie anders klären. Also quasi wie so ein, dass der Rap ist halt so ein Investment und alles andere muss parallel laufen können. Und deshalb hatte ich eben diesen Job und hatte dadurch dann die Freiheit, sowohl zeitlich als auch zum Teil finanziell, eben dieses Investment in mein Album zu machen, was mich dann wiederum eben von der Lagerarbeit befreit hat, im Endeffekt.
Du bist mit dem ersten Album unter die ersten 10 der deutschen Albumcharts gekommen, mit dem zweiten sogar auf Platz 2, glaube ich.
Ja.
Also das heißt, super erfolgreich. Die Leute haben es gemocht, haben danach getanzt. Also wirklich tolle Alben. Aber das Problem war, du kamst nicht raus aus dieser Lagerarbeit. Es ist so ein blödes Wort, aber es ist ja genau das. Du hast, sonst hättest du es nicht 7 Jahre durchgezogen.
Ja.
Das ist für jemanden, der sich nur als Konsument oder Konsumentin mit Musik beschäftigt, schwer nachzuvollziehen.
Ich verstehe das. Ja, also ich kann es nur so sagen, in den Worten meiner Mutter, die hat mich früher mal sehr viel mit Sprichwörtern erzogen, wäre jetzt das passende Sprichwort von ihr: Everything that glitters is not gold. Alles, was glänzt, ist nicht Gold. Und die Musikindustrie ist eben, also nur weil man, sagen wir es so, nur weil man Erfolg hat und in der Öffentlichkeit steht und Leute die Videos von einem schauen, heißt es nicht, dass man davon leben kann. So überhaupt nicht. Also da ist ein Riesenunterschied zwischen den beiden Dingen. Und es wird halt in die Karriere investiert. Es wird darin investiert, dass man sichtbar für die Leute wird. Und aber das ist erstmal ein Investment und das muss sich dann auszahlen. Also die Industrie funktioniert sehr viel nach Vorschuss und dann eben abarbeiten, beziehungsweise die Schulden dann irgendwann begleichen.
Und wir reden ja jetzt noch von einer Zeit vor dem Streaming.
Ja.
Das kommt ja auch noch hinzu. Ich meine, ja. Seit dem Streaming ist ja,
ja,
fällt für euch Künstler im Zweifel nur noch ein Bruchteil dessen ab,
ja,
was ihr für, also und das scheint ja früher schon wenig gewesen zu sein. Ne? Also man sieht halt so diese großen Stars, aber es ist wahrscheinlich vergleichbar zur Schauspielerei. Da dürfen wir uns auch nicht vertun. 5% der Schauspielerinnen und Schauspieler können von diesem Job leben. Alle anderen, die irgendwie mal plötzlich im Bergdoktor auftauchen bei Soko 2, 3, 4, 5 und keine Ahnung, eine kurze Rolle im Tatort haben, strugglen und sehen das zu, Wahnsinn, sitzen beim Arbeitsamt und machen auch teilweise wirklich 2 oder 3 Jobs, ja, und versuchen irgendwie ihren Kopf über Wasser zu halten.
Ja, das ist verrückt. Ja.
Okay.
Also es,
ja. Und dann kommt sowas wie Corona, was dir wahrscheinlich auch, ich meine,
oh, ja,
Musiker, Musikerinnen verdienen heutzutage, glaube ich, wenn sie jetzt nicht so einen riesen Super-Major-Deal haben, ihr Geld durch Konzerte.
Richtig. Konzert und Merchandise, was, ja, auch wieder auf Konzerten vor allem verkauft wird. Genau. Und ja, Corona war für viele ein Genickbruch in dieser Branche. Und auch für mich hat es zu schwerem Taumel geführt, der jetzt auch noch nicht vollständig weg ist. Genau, ja, das... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe auch einen Song, also ich rede auch eigentlich in meiner Musik immer über diese Sachen. Der Song Klar zum Beispiel jetzt von meiner neuen EP schildert diese Problematik eigentlich ziemlich genau, dass jetzt irgendwie 3 Jahre später nach Corona dann im Endeffekt der Rattenschwanz kommt, wo das Finanzamt mich dann irgendwie gefändet hat Anfang des Jahres und das halt einfach, dass ich nicht so denke, also alles gut, ne? Ich will das auch gar nicht irgendwie, es geht jetzt nicht um Mitleid oder so, sondern nur um zu sagen, dass halt, ich bin super präsent in der Öffentlichkeit, ich drehe Videos und ich bin auf Konzerten so, aber das Business ist halt einfach, das, was man in der Öffentlichkeit sieht, ist nicht unbedingt das, was hinter den Kulissen passiert.
Guter Übergang zu deiner EP. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Emanzipation. Du bist aus deinem letzten Major-Deal raus.
Richtig.
Und bist jetzt frei, aber auch vogelfrei. Also das heißt, du bist jetzt wirklich auf dich selbst gestellt.
Richtig.
Und hast aber, ich bin nun keine Kennerin, ich bin nur Musikhörerin, aber ich hatte dir vorhin, als wir uns gesehen haben, gesagt, das neue Album ist toll. Ich kenne ja nur 5 Songs davon, aber diese 5 Songs finde ich richtig gut. Und hast du gesagt, das Album hat auch nur 5 Songs, das ist eine EP. Das heißt, du richtig. Hast was richtig Gutes abgeliefert, finde ich.
Dankeschön.
Was hat die Sache für dich anders gemacht jetzt als Eigenverantwortlicher?
Ja, also auf der positiven Seite definitiv einfach das Gefühl, vor allem jetzt für sich zu arbeiten. Also dass sozusagen das, was zurückkommt am Ende des Tages nach dem Investment, dass es großteils dann bei mir landet und nicht eben bei anderen. Das hat mich jahrelang frustriert, glaube ich, dass ich einfach das Gefühl hatte, mehr wie so ein, ja, einfach kein Boss zu sein. Kein eigener Boss sozusagen und das ist jetzt anders. Also ich bin jetzt mein eigener Boss mit allem sozusagen Pros und Kontras. Kontra ist natürlich ganz klar, dass ich jetzt immer für alles aus eigener Tasche in Vorleistung gehen muss und eben das Risiko komplett selber trage. Das ist zum Beispiel bei anderen Deals kriegt man dann Vorschüsse und investiert das Geld und dann muss halt der Vorschuss sozusagen, also das Risiko trägt dann die Plattenfirma. Es kann sein, dass der Vorschuss eingespielt wird oder nicht. Und in diesem Fall ist es halt wirklich mein eigenes Geld und das muss dann Arzt verfügbar sein in dem Moment, wo man eben eine neue Platte machen möchte. Oder man muss dann eben Wege finden, wie man möglichst ohne Geld Dinge macht. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich alles selber produziert habe. Dadurch habe ich Kosten gespart.
Die Texte hast du oft oder fast immer schon selbst gemacht.
Ja,
weiß
immer,
ich nicht.
Selber,
immer selber. Ja. Was, ich glaube, es ist auch so eine goldene, der Stolz, der Rapper-Stolz. Ja.
Unbedingt.
Aber die Beats, das wird ja, oft,
richtig.
Da bist du jetzt auch, da kümmerst du dich mehr und mehr drum und hast großen Spaß daran.
Total, mehr als am Rap selber, weil das irgendwie noch so befreit ist. Rap ist halt, das habe ich letztens mal irgendeinen Künstler auch sagen hören, so dass diese Leidenschaft, wenn man das Gefühl hat, dass die irgendwann wirklich nur noch der Beruf ist, da muss man aufpassen, dass diese Liebe nicht verloren geht. Und das ist beim Texteschreiben bei mir passiert, dass es halt irgendwann klar war, okay, ich bin in der Lage, damit Familie zu ernähren, aber das Ganze ist kein Selbstläufer, ich muss halt immer nachliefern und in dem Moment wurde es halt ein Job. Natürlich bin ich dankbar für die Möglichkeit, damit Familie ernähren zu können, so, aber wie gesagt, es wurde dann plötzlich einfach so schwer und bei der Musik beziehungsweise beim Beats machen habe ich noch so ein Safe Space. Es erwartet niemand von mir, ich erwarte es auch noch nicht von mir und vor allem bemisst sich daran nicht, ob ich irgendwie meine Familie ernähren kann, sondern es ist einfach ein Zusatz und deshalb ist es auch noch so ein freier Raum.
Ja.
Ja, das ist wunderschön. Ich hoffe, ich kann mir das so beibehalten.
Wir hören jetzt Allo Du und danach kannst du ja mal sagen, was das eigentlich für ein Lied ist.
Okay.
Der Song, den wir gerade gehört haben, vom ganz neuen Album Afro Vibes, das Ende Juli rausgekommen ist. Allo Du, habe ich mir natürlich überlegt, was könnte das denn sein? Ich habe keine Übersetzung gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass es ein Nachname ist.
Ah, okay.
Und dass dieser Nachname einmal in Pakistan vorkommt, einmal in Uganda und 24 Mal in Nigeria.
Okay.
Das kann ja kein Zufall sein. Was ist denn Allo Du?
Doch.
Wirklich? Das hat so gut gepasst.
Ja, das, also ich freue mich, dass es so ist. Ich wollte tatsächlich damit nur die Leute ein bisschen reinlegen. Ich weiß nicht genau. Also eigentlich heißt es wirklich nur Hallo Du.
Oh, das ist wirklich gemein, weil ich habe gedacht, das ist Allo Du und die meisten werden verstehen Hallo Du. Und du hast es ja wirklich, wirklich auch drauf angelegt, offenbar.
Ja. Ja, ich fand Hallo Du sah so unspannend aus und irgendwie fand ich das auch, das war nicht cool genug so.
Aber sag mal, ist das nicht lustig, dass diese Schreibweise, dass das
das ist lustig, ja. Das okay. ist passend auf jeden Fall.
Okay. So,
ich wollte es nur exotisch aussehen lassen.
diese EP, Afro Vibes, du hast ja vor ein paar Jahren, vor 4, 5 Jahren, was war das, BSMG?
Oder? BSMG, genau.
BSMG.
Brüder, Schwestern der Gemeinschaft, Black Superman Gang, ja.
Okay, sowas. Was war das für all diejenigen, die es nicht kennen?
Das ist ein Kollektiv, was ich mit zwei befreundeten Musikern, meinem Produzenten Ganyan Stallion und meinem Rap-Kollegen Musa, gegründet habe. 2017 haben wir die bisher einzige Platte von uns, Platz an der Sonne, rausgebracht und es geht sehr viel um schwarze, vor allem afrikanische Identität, afrozentristische Sichtweisen auf Kolonialgeschichte und Identität.
Aber gar nicht, jetzt kommt hier dieses Zeigefinger als Umschreibung für Hallo, du darfst, du musst, sondern sehr, wenn ich jetzt sage sehr leicht, bedeutet das nicht sehr oberflächlich.
Nee.
Also das, was ich mir angehört habe, hat mir wirklich Freude gemacht und ist auch einfach wirklich tanzbar. Da habe ich noch gedacht, ist das, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich gar nicht die Inhalte so durchackere, sondern weil ich...
Die Musik ist, also das war ja auch unser Ziel, dass die Musik sozusagen auf verschiedenen Ebenen zugänglich ist, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie zu studieren, die Inhalte und da genau Bescheid zu wissen, sondern ja, dass es einfach ein Anknüpfungspunkt auch ist. Ich finde, Musik geht halt über Grenzen, über Hautfarben und alles Mögliche hinweg. Es ist einfach ein Gefühl. Man muss nicht mal die Sprache verstehen und kann trotzdem zu der Musik ein Gefühl haben, was einen vielleicht mit der Person, die Musik gemacht hat, auch verbindet. Und da gibt's eben verschiedene Ebenen. Auf diesem Album gibt's sehr viele Inhalte, die für viele sehr schwer sind und die einfach sehr unbarmherzig Dinge aufzeigen. Und dann gibt's einfach nur Songs, wo man auch einfach schön zu tanzen kann und den Kopf ausschalten kann.
Okay, und jetzt ist dieses Album also draußen, oder diese EP ist jetzt draußen.
Ja.
Und du verdienst Geld dadurch, wenn Leute diese Songs streamen.
Ja. 0,03 Cent pro Stream, habe ich mir sagen lassen.
0,03
Cent pro Stream, habe ich gehört jetzt. Ich habe es nicht überprüft, aber ungefähr so, das sollte die Zahl sein.
Oh, wow.
Richtige
Unsumme. Das heißt, wenn ich jetzt, wäre ich Spotify-Member.
Ja.
Könnte ich aber, indem ich 100 Mal nacheinander diesen Song streame, könnte ich das vorantreiben?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, weil ich nicht genau weiß, es gibt ja sowas wie dieses Mining, beziehungsweise dieses Fake-Streams generieren, was ja im Prinzip nach dem gleichen System läuft, dass man halt verschiedene Rechner hat, die einfach immer wieder den Song streamen oder verschiedene Abspielgeräte. Deshalb weiß ich nicht, ab welchem Moment sozusagen da irgendeine AI greift und das als sowas entlarfen möchte. Das
und sagt Frau Rust 100 Mal.
100 Mal ist zu viel.
Unrealistisch. Ja, was ist denn? Okay.
Aber also ich glaube, das geht schon. Also wenn es nur ein Rechner ist, wenn man jetzt nicht mehrere im Netzwerk haben, die das irgendwie alle machen, glaube ich, geht's.
Und du gehst auf Tour oder eine kleine Tour?
Also ich spiele dieses Jahr im Oktober ein Projekt mit dem Filmorchester Babelsberg.
Oh.
Super wichtig für mich, Herzensprojekt. Genau, Hip-Hop meets Klassik. Ich habe noch nie mit einem vollständigen Orchester zusammen irgendwas gemacht. Das ist sehr, sehr spannend für mich. Das Filmorchester Babelsberg ist da auf uns zugekommen und wollte diese Kollaboration machen. Am Ende des Tages wird es ein Konzert sein, was man sozusagen am 6.10. im Nikolaisaal sehen kann, wenn man ein Ticket bekommt. Megalo trifft Filmorchester Babelsberg.
Oh, da habe ich richtig Lust zu. Wir haben noch Zeit, aber da liegen jetzt noch zwei Themen vor uns,
okay,
durch die wir uns durcharbeiten müssen.
Ich bin gespannt.
Das sind zwei harte Themen. Okay. Die gute Nachricht ist, das eine hast du schon hinter dir, das eine harte Thema.
Okay.
Es ist dein Fahrradunfall.
Ah ja, ja, das stimmt.
Holy shit, das war letztes Jahr.
Richtig.
Und wahrscheinlich, das weiß ich auch, hat sich ein Spanngurt wahrscheinlich in deinen Speichen gefangen.
Richtig.
Oder ziemlich, in der Kette.
Ziemlich sicher sogar. Also das Fahrrad, was ich gefahren bin, hatte ich ein Jahr vorher bekommen für eine Promo-Aktion zu meinem Album 21. Da habe ich damals meine eigenen Platten ausgeliefert. Das heißt, es hatte vorne einen Gepäckträger, auf dem ich diese Platten transportiert hatte und da eben mit Spanngurten. Und ja, ich bin dann irgendwann natürlich weiter mit diesem Fahrrad gefahren und ich glaube, ich habe diese Spanngurte einfach immer da gelassen und die sind dann mit der Zeit irgendwie so ausgeleiert gewesen. Mhm. Und also ich weiß es halt nicht, weil ich in dem Moment einfach nur plötzlich diesen Ruck gespürt habe. Das Fahrrad ist halt stehen geblieben und ich bin geflogen. Aber ich kann es mir eigentlich nur so erklären, es muss irgendwie das gewesen sein, dass sich da der Spanngurt gelöst hat vorne im Vorderrad, sich dann in der Speiche verfangen hat und ja, dann ist plötzlich, nachdem dann die, also ist ja elastisch so ein Gurt, aber irgendwann dann halt nicht mehr und nachdem sich das wahrscheinlich ein paar Mal gedreht hatte und komplett ausgereizt war, ist es dann eben zum Stopp gekommen. So.
Oh Mann, ja, jetzt lachst du. Du bist durch die Luft geflogen.
Ich bin durch die
Luft. Du hattest noch einen schweren Rucksack.
Richtig, ja. Also warum ich das immer sage mit dem Rucksack, ist, weil ich habe früher Judo gemacht und habe da eigentlich auch gelernt zu fallen und mich abzurollen. Aber mit Abrollen war da einfach nicht mehr viel. Also es ging nur vorne und ich konnte mich dann nur noch mit den Händen eben abfangen und versuchen abzufedern. Und dabei sind eben bei beiden Armen die Speichen. Ich glaube, es waren Speiche oder Elle. Auf jeden Fall der dünnere der beiden Knochen sind jeweils gebrochen, zum Glück im sauberen Bruch. Also es war dann im Endeffekt alles nicht so kompliziert, hat aber schon irgendwie 9 Monate gedauert, bis ich es dann wieder voll belasten konnte. Und natürlich am Anfang hieß es, also ganz am Anfang irgendwie hieß es, ich werde irgendwie nicht alleine auf die Toilette gehen können. Also der Arzt meinte zu mir, ich muss jetzt sehr eng zusammenrücken mit meiner Partnerin. Da habe ich erstmal gerafft. Ich so, Gott, ich höre jetzt auf zu essen. Ich werde einfach nicht mehr essen.
Oh Gott.
Das waren wirklich die ersten Entscheidungen im Kopf. Also ich habe das auch wirklich einen Tag lang durchgezogen. Nicht zu Jedenfalls war es dann, also wir müssen ja auch jetzt nicht ins Detail gehen.
Aber so ein bisschen schon. Wir müssen ja nicht auf die Toilette mit dir gehen.
Wir mussten auch nicht. Ich habe es alleine geschafft. Das wollte ich nur noch mal final sagen.
Ja, weil das, ne, das ist natürlich auch, das ist ein Riesenthema. Und du bist plötzlich angewiesen.
Ja,
also das ist
extrem.
So ein Vorgeschmack auf das, was möglicherweise
später
mal
kommt.
Irgendwann auf uns zukommt.
Mhm. Ja.
Gibt es irgendeine Fähigkeit, zum Beispiel Mundmalen oder so. Irgendetwas, hast du dir irgendetwas, also du warst ja nicht die ganze Zeit eingegipst, oder?
Nee, zum Glück nicht. Ich hatte so Schienen. Also ich musste gar nicht gegipst werden, sondern es waren Schienen, die ich bekommen habe. Aber die musste ich schon am Anfang konstant dran lassen, einfach um den Arm zu schützen, dass das irgendwie nicht weiter sich verschiebt. Also es ging darum, dass die Brüche sich nicht verschieben oder dass die Knochen sich nicht verschieben, sondern so eben zusammenwachsen können. Und mittlerweile braucht man eigentlich kaum noch Gips, sondern vieles geht mit Schienen. So. Und, ja.
Konntest du deine Finger bewegen?
Ja, Finger konnte ich bewegen.
Ah,
genau. Es
okay.
ging nur darum, dass ich die Arme weder strecken noch komplett anwinkeln
konnte. Wie waren deine
konnte.
Arme denn?
Die waren so ein bisschen 90, bisschen mehr als 90 Grad.
Also so wie man einen Einkaufswagen schiebt, ungefähr.
Ja.
Es, man wenn, könnte wenn dich ich einen jetzt Einkaufswagen schieb, nehmen können.
Ja, also beim Einkaufswagen schieben muss man ja die Arme trotzdem nach vorne irgendwie strecken können. Das war irgendwie nicht möglich. Also es ist so ein bisschen
ich, guck
so
mal,
ein leichter
ich
Winkel
so
wie so
einkaufen.
Flügel.
Ich gehe mit Flügeln einkaufen so ein bisschen. Ah, okay.
Ja, okay, doch.
Ja gut, und schlafen ist ja dann auch komisch.
Oh ja, ich bin überhaupt kein Rückenschläfer, da musste ich das lernen. Es ging nichts anderes, als auf dem Rücken zu schlafen. War echt schwer. Aber ja, der Mensch schafft immer irgendwie doch alles, was ihm dann vorgesetzt wird. Oder nicht alles, aber sehr vieles. Also mein Körper und ich haben mich da irgendwie dran gewöhnt. Und zum Glück war es am Ende des Tages nicht so schlimm wie befürchtet.
Hm. Und fährst du seitdem nicht mehr Fahrrad?
Doch.
An das Fahrrad checkst du vorher?
Ich habe auf jeden Fall vorne nicht mehr den Gepäckträger drauf. Mhm. Der war halt kaputt dann und ich brauche auch keinen Gepäckträger vorne und würde jetzt immer auf Spanngurte verzichten.
Okay, und ich möchte aber an dieser Stelle, wenn wir schon drüber sprechen, mal alle Hörerinnen und Hörer dazu auffordern, die möglicherweise mit kleinen Kindern Fahrrad fahren. Denn das sehe ich immer wieder und das kann ich nicht verstehen, wenn Leute hinten einen Kindersitz haben auf dem Gepäckträger und dann einen Rucksack haben, weil sie natürlich Sachen auch transportieren müssen oft. Es gibt für jede Art von Fahrrad, für jede Art von Modell gibt es Gepäckträger fürs Vorderrad. Und so, durch das erste Thema, finde ich, sind wir gut gekommen. Es hatte auch so einen Service-Aspekt.
Ja.
Damit sind wir als Öffentlich-Rechtliche, vielen Dank, dass Sie Gebühren zahlen, damit Sie in etwa wissen,
wie man Fahrrad zu fahren hat, genau.
Ja. So, und jetzt kommt noch was Aufklärerisches.
Okay.
Also, wie kommt es, dass diese Form von menschenverachtendem Rap, und ich bin nun wirklich, das klingt immer so ein bisschen schmallippig und uncool, es klingt uncool, sich darüber aufzuregen, ja, das ist alles so, ach, jetzt sei doch mal ein bisschen locker. Ich finde nur, bestimmte Dinge haben nichts mit Lockerheit oder lässig sein zu tun, sondern sind scheiße und menschenfeindlich. Und die sind auch nicht, die sind frauenfeindlich und die sind auch nicht schwulenfeindlich oder homophob, sondern die sind männerfeindlich. Ne? So, da wird komischerweise ja nie unterschieden, ist mir neulich aufgefallen. Das heißt immer so, es sind frauenverachtende und homophobe Texte. Mhm. In Wirklichkeit sind sie männerverachtend, denn schwule Personen sind in der Regel männlich.
Richtig.
Also, warum verkauft es sich so gut? Und warum, wenn ich das noch hinterher schießen darf, hört ein so reflektierter, kluger, guter Typ, ne, der ja natürlich jetzt auch nicht den Uncoolen gefallen soll, ist auch schon, habe ich verstanden.
Alles gut.
Sowas wie Drill. Ich habe mir Drill mal angeguckt. Was ist ein Drill? Konnte ich nichts mehr. Das ist ein Subgenre vom Rap.
Absolut.
Und da gibt es
Sehr gewalttätige Texte.
Sehr, sehr gewalttätige Texte. Und auch Sachen, die ich am Anfang für eine Persiflage gehalten habe. Ich habe so gedacht, das ist ja lustig, die persiflieren sich selbst. Oder da ist jetzt so jemand wie so, ne, in so ein dicklicher Typ in so einem gelben, kanariengelben Jogginganzug, geht um so ein Maserati rum. Und ich musste so voll lachen, bis ich geschnallt habe, das ist ernst. Ja, das ist seine Art zu zeigen, ey, geil, ich habe genau so ein, so.
Läuft bei mir, genau.
Läuft bei mir. Und also, was ist der Reiz?
Also für mich ist der Reiz vor allem musikalisch. Grundsätzlich, Rhythmus. Also ich würde sagen, Rhythmus, Sounddesign, bestimmte Klänge. Und vor allem, was der Künstler dann rhythmisch auf dem Beat macht. Das ist grundsätzlich, glaube ich, bei mir immer. Also Inhalte spielen natürlich auch eine Rolle, auch für mich als Hörer, ganz klar. Aber ich glaube, in den meisten Fällen sind sie sekundär. Also es geht wirklich erstmal um ein Gefühl von Energie, glaube ich, was transportiert wird durch die Musik, durch die gewählten Akkorde, durch den Rhythmus, der gewählt wird. Also bei Drill, was ich da sehr spannend finde, was ich irgendwann festgestellt habe, ist das Hi-Hat-Pattern. Also Hi-Hat ist dieser hohe Drum-Sound. Dieser Sound hat die gleiche Rhythmik wie bei Afrobeats. Also es ist so was Verschobenes. So und nur ist nur ein anderes Tempo. Und ich glaube, deshalb ist Drillmusik mir so zugänglich, weil es ist vom Tempo her, also es ist jetzt sehr nerdig, tut mir leid, aber es ist vom Tempo eigentlich ähnlich wie Trap-Musik, was halt in den letzten Jahren irgendwie Hip-Hop oder Rap-Musik eigentlich komplett übernommen hat.
Was ist Trap? Kannst du da auch ein
Trap ist eher so. Das ist eigentlich ziemlich gleichbleibend. Manchmal sind ein paar schnellere, ein paar langsamere da drunter, aber es ist sehr gleichbleibend. Aber es ist alles so vom Tempo, geht so um die 140 BPM. Trap ist ein bisschen
Beats per Minute,
genau. Trap ist da ein bisschen weiter gefächert. Drill ist tatsächlich sehr eng, eigentlich zwischen 140 und 160 BPM. Und ja, es ist Energie, die dabei transportiert wird. Und es gibt tatsächlich, muss man es auch der Vollständigkeit halber sagen, also mit Drill ist ursprünglich auch wirklich Gewalt gemeint gewesen, so. Es geht darum,
Immer noch. Also,
aber nicht nur. Also es gibt da die Unterscheidung zwischen Drill, der inhaltlich gemeint ist, also to drill sozusagen Gang Wars und irgendwelche Kämpfe untereinander auszutragen. Also das ist eher inhaltlich gemeint. Es ist aber auch einfach rein musikalisch gemeint, dass eben dieses Hi-Hat-Pattern, was ich da gerade vorgemacht habe, dass das als Drill bezeichnet wird und man eigentlich inhaltlich und musikalisch alles Mögliche dazu machen kann. Also
dann wäre es ja interessant, dann könnte man ja theoretisch auch eine Bergwiese abfilmen.
Ja.
Aber die Videos,
ja.
Komisch, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Also die Sachen, die ich gesehen habe, sind eher so, dass Gang-Kriege und dass Leute, im Grunde war es ein Mercedes-Image-Film, ein verchromter Mercedes ja. Dior heißt der Song und der Künstler.
Okay. Pop Smoke.
Ja, ganz genau. Okay, er ist wahrscheinlich Feminist, denn auf seinem Beifahrersitz saß immerhin eine Frau. Also insofern, das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Ich habe mir auch andere Videos angeguckt, in denen Frauen wirklich nur kurz vorkamen, wenn sie gerade ihren Hintern, ihren Arsch irgendwie in die Kamera gehalten haben.
Ja.
Tut mir leid, dass dieser ganze vorhersehbare, dieser Sermon jetzt hier über dich einredet.
Das ist völlig okay. Ich kann damit umgehen. Okay. Ich verstehe das ja auch. Es ist ja auch, also wenn man sozusagen von außen, sage ich mal jetzt, diese Musik betrachtet, dann sieht man vor allem das irgendwie 90% und dann bekommt man auch den Eindruck, dass es wirklich nur darum geht. Und das stimmt auch, dass es vielen Protagonisten und wahrscheinlich auch, oder nicht nur wahrscheinlich, sehr vielen Konsumenten darum geht, dass es einfach Werte sind vielleicht, die ein junger Heranwachsender, ein junger Mann oder ein jugendlicher Junge vielleicht bewundernswert findet, die ich vielleicht zum Teil auch bewundernswert fand. Einfach irgendwie jemand wie Snoop damals, der irgendwie von vielen Frauen begehrt wird, dass es irgendwie erstrebenswert ist.
Das ist wahrscheinlich auch bis heute nicht das Schlechteste, von vielen Menschen begehrt zu werden.
Genau, genau, also. Genau. Aber ja, also ich finde, man kann es schon unterscheiden und muss nicht sozusagen mit allem konform gehen. Also ich habe früher Snoop gehört und ich höre jetzt auch teilweise Drillmusik, die wirklich auch vielleicht inhaltlich verachtend ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich das jetzt zu einem Menschen macht, der diese Einstellung dann teilt. So, also ich kann das schon, und das können vielleicht nicht alle so, ich kann es vielleicht auch wegen einem fortgeschrittenen Alter, sag ich mal, jetzt auch besser machen als Jugendlicher. Ich würde schon sagen, Snoop Dogg hat mich auf jeden Fall zumindest dazu inspiriert zu kiffen. Also ich will jetzt nicht den Einfluss der Musik irgendwie komplett rausnehmen, auf gar keinen Fall. Ich glaube nur, dass das Hören von Musik nicht unbedingt immer dazu führt, dass man diese Werte teilt so. Und, und wie gesagt, jetzt zu Drill-Musik gesprochen, es gibt wirklich sehr viele Subgenres beim Drill. Es gibt Sample-Drill, es gibt Lovers-Drill und es gibt wirklich also Musik, die diese Rhythmik bedient, aber dann inhaltlich komplett in eine andere Richtung auch geht und auch musikalisch einfach weniger aggressiv ist.
Okay. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht in die Lage gebracht, der Conscious Rapper zu sein.
Nein, bin ich auch nicht immer. Ne?
Also nee, und sollst du auch gar nicht, du sollst dich auch davon nichts distanzieren und trotzdem
ich verstehe trotzdem die Problematik. Okay. Also es ist definitiv so, dass man darüber reden muss, dass sehr viele menschenverachtende Inhalte propagiert werden auf einem kommerziell sehr erfolgreichen Level und warum das eben so ist. Und aber ich glaube, so das Problem ist halt eben alles. Das Problem sind nicht nur die Künstler, ist klar, sind die ein Teil des Problems. Das Problem ist aber auch irgendwie die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, in der man das Gefühl bekommt, dass solche Inhalte auf diese Art und Weise okay sind zu kommunizieren. Das Problem ist die Industrie, die genau solche Sachen dann fördert oder die der Meinung ist, dass eben das, also die eigentlich nur wie jedes Geschäft oder jeder Wirtschaftsbereich eigentlich danach geht, was erfolgreich ist. Und Gangster-Rap ist einfach gefühlt für, und Gangster-Rap meine ich jetzt mit allem, was dazugehört, mit Frauenfeindlichkeit auch und eben Materialismus und eben das, was laut Industriestatistik, sage ich mal, am erfolgreichsten ist. Und da investieren sie dann. Also es ist dann irgendwie komplett unempathisch, sondern es ist einfach ein Business. Und dadurch wird das Ganze am Laufen gehalten. Und natürlich die Konsumenten, die das weiter kaufen und auch nicht in Frage stellen, halten das Ganze natürlich auch am Laufen so. Aber ich habe das Gefühl, auch da, dass wir mittlerweile in einer Zeit sind, wo viel mehr Kritik geübt wird und viel mehr auch andere Stimmen laut werden. Und ich glaube, wir sind, also ich denke nicht, dass frauenfeindliche oder menschenfeindliche Musik irgendwie verschwinden wird, aber ich glaube, mittlerweile wird es immer schwerer werden, sich der Verantwortung zu entziehen, auch als Künstler oder eben auch als Person, die damit Geld verdient.
Okay.
Das kann ich also absolut auch als Frau in dieser Gesellschaft total nachvollziehen. Und
du als Frau in der Gesellschaft?
Nein, also wenn ich mich hineinversetzen möchte, Entschuldigung, das kam jetzt.
Du bist herzlich willkommen, wirklich.
Ja, vielleicht mal so einen Tag, nein. Also ich kann es mir schon vorstellen. Also ich kann es sozusagen übertragen, wie es sich anfühlt, als schwarz gelesener Mensch in einer weißen Gesellschaft auch immer wieder mit bestimmten Sachen sich auseinandersetzen zu müssen, wo man das Gefühl hat, das müsste längst der Vergangenheit angehören. Von diesem Aspekt kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
Okay. Und jetzt der krönende Abschluss, der wahrscheinlich erfolgreichste Rapper, kommerziell möglicherweise, talentiert, weiß ich nicht, Jay-Z hast du mitgebracht.
Ja, nee, das ist schon für mich die wahrscheinlich die Figur in dieser Rap-Musik, die mich am meisten beeinflusst hat und wo ich jetzt auch nach all diesen Jahren und vielen Künstlern, die ich kennenlernen durfte, sagen würde, das ist für mich der größte Rapper aller Zeiten, ja.
Okay, You Don't Know heißt der Song.
Ja.
Afro Vibes heißt deine EP.
Yes.
Vielen Dank. Und und dann im Oktober?
In Oktober, wenn es klappt, dann im Nikolaisaal, genau.
Oh wow, das wird echt spannend. Okay, vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir, danke, dass ich hier sein darf.
Megalo. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.